Denken hilft, der Podcast, in dem sprechen gedacht wird, über Gesellschaft, Technik, Natur, alles Mögliche, mit Menschen aus meiner Umgebung und immer wieder ein bisschen mit Gedanken daran, wie wir die Welt ein kleines Stückchen besser machen können. So, willkommen zu Denken hilft. Eine neue Folge, eine neue Gästin, Julia bei mir. Julia, willst du dich nicht selber mal vorstellen? Ich wollte jetzt irgendwie eine große Rede ansetzen, aber wir haben gerade festgestellt, das wird bestimmt ganz gut, weil wir uns schon so lange kennen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, die anderen kennen dich ja noch nicht, dass wir jetzt hier nicht irgendwie das nur zu einem Gespräch unter Freunden machen, sondern ja unser Publikum mal mitnehmen. Also wie gesagt, Julia und ich, wir kennen uns schon sehr lange und Julia ist eine super Gästin für Denken hilft, weil sie in einem Bereich ist, der so meine zweite kleine Liebe ist, die Medizin. Ich habe ja selber überhaupt kein medizinisches Talent, finde es aber faszinierend und bewege mich da so am Rande drin und Jule ist mittendrin und darüber wollen wir heute ein bisschen reden und wenn ich dich jetzt weiter vorstellen, können wir mal, wo kommst du eigentlich her? Das frage ich alle meine Gäste.
Das ist eine Frage, die ich relativ häufig und unverhofft gestellt bekomme. Wo kommen Sie eigentlich her? Und ich habe mir angewöhnt, darauf zu sagen, ich komme aus Wilmersdorf.
Aus Wilmersdorf?
Ich komme aus Wilmersdorf, ja.
Da bricht jetzt eine Welt für mich zusammen. Ich dachte, du bist aus Lichterfelde.
Nee, wir sind nach Lichterfelde ausgewandert quasi. Ich bin im St. Gertrauen geboren. Also meine Mutter war da Hebamme, ne? Und dann bin ich da auch geboren im St. Gertrauen. Ich bin nicht katholisch, auch nicht evangelisch, aber genau, also ich bin im St. Gertrauen geboren, was sich in Wilmersdorf befindet. Also, ich komme aus Wilmersdorf. Und dann sind wir nach Lichtenrade ausgewandert und da waren wir sehr, sehr lange und dann von da nach Lichterfelde. Und aber ich glaube, den größten Teil meiner Kindheit habe ich in Lichtenrade verbracht. Das war auch sehr schön, direkt am ganzen, das war noch richtiger Stadtrand, da gab es ja noch eine Mauer und so. Das ist genau. Auch schon ein paar Jahre her.
Also für alle, die uns außerhalb Berlins zuhören, wir reden hier von Berliner Stadtbezirken und wie man merkt, ist Jule wie ich West-Berlinerin. Yes. Kann man auch nochmal festhalten. Noch schön in diesem Inselstatus alles miterlebt mit Mauer und allen drum und dran. Mhm. Da hätten wir das schon mal geklärt. West-Berlin, Wilmersdorf, echt? Warum? Ich kenne dich so lange und ich wusste das nicht. Verdammt, siehst du?
Man redet komm auch voll selten über Geburtskliniken eigentlich, oder? Also ich meine, so in meiner Branche, also so eben als im Krankenhaus Arbeitende, spricht man schon öfter mal drüber. Und ich habe auch irgendwie ganz lange die Gyn-Schiene verfolgt und wollte Gynäkologin werden. Deshalb, glaube ich, habe ich tatsächlich schon relativ häufig dieses Gespräch geführt. In welcher Klinik bist du eigentlich geboren? Für echte Berliner, also so Menschen, die halt tatsächlich in Berlin geboren sind und vielleicht auch schon die Familien seit mehreren Generationen in Berlin unterwegs sind, ist vielleicht sogar ein bisschen ein Thema, aber wir haben echt noch nie drüber geredet, ne? In all den Jahren. Ich weiß nicht, wie lange kennen wir uns jetzt schon? 25 Jahre bestimmt.
Mehr. Das ist, also wir reden von, ich weiß nicht, ob wir den Teil noch streifen. Wir haben uns damals in meiner Türsteherzeit. Vorher. Okay. Ja, also die Geschichte müssen wir jetzt vielleicht hier nicht irgendwie auswählen, so, aber da wusste ich ja gar nicht, dass du am anderen Ende das Telefon hängst. Gut. Den Teil überspringen wir jetzt mal.
Ja, voll.
Aber ich glaube, also das ist, wir reden dann von 95, 96. Mm. Das ist schon ein bisschen länger.
Na, das sind schon fast 30, ne?
Ja.
Ja, time flies. Und wir sehen immer noch total jung aus.
Du. Ich nicht. Gut, also genau, West-Berlin in den Bezirken hin und her geschoben. Um mal so den Bogen hin zu dem Pfad, der dich jetzt da hingebracht hat, der ist ja nun auch nicht ganz direkt, aber Also irgendwie habe ich das Gefühl, zumindest in meiner Erinnerung, war das für dich immer irgendwie ein klares Ziel. Vielleicht aber erzählst du mal, wie du jetzt aus dem, die Schulzeit überspringen wir vielleicht mal. Oder wann ist denn überhaupt, oder vielleicht soweit, dass, wann ist denn da der Wunsch für dich geboren worden, in die Medizin zu gehen?
Na, ich glaube, eigentlich wollte ich immer Ärztin sein. Also wirklich schon so immer. Von Kuscheltiere verarzten über mich für mit meiner Oma damals für Heilpflanzen interessieren, über im Kreißsaal übernachten mit meiner Mutter, die Hebamme war. Und ich hatte da auch nie Berührungsängste. Also ich fand das einfach schon immer spannend, einfach so überhaupt menschliches Leben, den ganzen menschlichen Lebenszyklus von Anfang bis Ende und natürlich dann eben auch, wie heilt man eben so einen Körper oder wie versucht man zu heilen, wie hilft man. Und so der konkrete Plan, Ärztin zu werden, der erschien mir am Anfang überhaupt nicht so realistisch, weil ich nicht so eine geradlinige Schulkarriere hatte, wie du dich vielleicht erinnern kannst.
Ja.
Also ich hatte irgendwie andere Entwicklungsaufgaben, während die meisten so dem Abitur entgegengestrebt haben und genau, habe dann erst auf Umwegen mein Abitur gemacht und ich habe tatsächlich, bevor ich das Abi gemacht habe, dann eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und eigentlich auch nur als Plan B, weil ursprünglich wollte ich dann Hebamme werden. Meine Mutter war aber Hebamme, das fand die überhaupt nicht gut, dass ich das auch mache. Die war da schon sehr desillusioniert von dem Leben als Hebamme, obwohl das noch ganz anders war, als es jetzt ist. Ne? Jetzt kriegen die freien Hebammen ja kaum noch die Möglichkeit, zum Beispiel Geburtshilfe außerhalb der Klinik zu machen, weil die Versicherungen so teuer geworden sind. Das war damals nicht so. Meine Mutter war nämlich freiberufliche Hebamme. Und genau, und dann habe ich in der Ausbildung immer schon so festgestellt, ich interessiere mich halt tatsächlich eigentlich mehr für Medizin und das, was hinter den Medikamenten und Therapien steckt, also mehr dafür als für Pflege. So. Und das war dann erstmal so ein wahnwitziger Plan, ne? Also ich mache jetzt mein Abitur und dann wird das gut und dann bewerbe ich mich um einen Medizinstudienplatz und dann werde ich Ärztin.
Warte mal, du hast ja die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und dann bist du gleich, also hast du noch gearbeitet als Krankenschwester, wie lange dann?
Naja, also ich meine irgendwie, sagt man immer, ich war mal, ne, aber tatsächlich vieles von dem, was ich damals gelernt habe, setze ich immer noch um, also ich bin immer noch Krankenschwester und so gesehen bin ich seit 20 Jahren Krankenschwester, also ich habe 2002 habe ich Examen gemacht und 2004 habe ich dann das Abi gemacht, also dann, nee, 2005, so. Und dazwischen habe ich ein Jahr gearbeitet in der Anästhesie in München, in der Klinik. Vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, bis ich ein Jahr in München war. Und dann bin ich wieder zurückgekommen mit furchtbar viel Heimweh nach Berlin und genau, weil damals hier die Arbeitssituation nicht so war, dass man sich das alles aussuchen konnte, vor allem in den Funktionsbereichen nicht, also Anästhesie, Intensiv und so, das war alles noch nicht so, also da war der Mangel an Pflegekräften noch nicht so manifest, wie er jetzt ist. Habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich zur Schule und jobbe und mache jetzt mein Abi nach und das habe ich auch gemacht und genau, das war nicht so dolle.
Vielleicht nochmal, ich würde da gerne nochmal ein bisschen drauf rumreiten, also weil das ist ja schon auch ein, bist ja dann schon in der Medizin gewesen als Krankenschwester.
Ja.
Wie hast du das denn wahrgenommen, so den Beruf als Krankenschwester? Ich frage jetzt mal so in der Richtung, weil ich das teilweise mitbekomme, jetzt ist der Pflegenotstand, es werden Pflegekräfte aus anderen Ländern angeworben, die hierher kommen und da clasht es, was ich zumindest gehört habe, sehr oft, weil hier so ein Bild einer Krankenschwester ist noch, naja, die dürfen zwar ein, zwei Sachen machen, aber eigentlich sind sie für Bettpfannen und Essen bringen und sowas da. Und Krankenschwester aus anderen Ländern, das ist dann halt schon ein medizinischer Beruf mit allem drum und dran und sowas wie Bettpfannen, also all den Kram, das machen die nicht. Das ist auch teilweise da Aufgabe der Familien und ist ganz anders organisiert und da clasht es dann halt und sagen so, ey, ich bin hier ein medizinischer Beruf. Wie war das zu deiner Zeit? Wie hast du das wahrgenommen und wie hast du dich da gefühlt und wahrgenommen gesehen?
Also, okay, das ist eine total gehaltvolle Frage, weil auf diese, also was du jetzt da so beschrieben hast, gibt es halt 20.000 Antworten und 20.000 Wege, die man da jetzt verfolgen könnte, weil, also, genau, also gehen wir mal einfach von mir aus. Ich habe tatsächlich, ich mochte den medizinischen Teil des Berufes sehr gerne. Also ich meine, man stellt Medikamente, man verabreicht Spritzen oder Injektionen, man hilft mobilisieren, je nachdem, in welchem Bereich man ist, macht man auch, also erledigt man auch andere Aufgaben. Und das ist halt schon mal die eine Sache, wo das sich so auffächert. Also Pflege ist nicht gleich Pflege, ne? Also es gibt halt jetzt im Moment gibt's halt den großen ambulanten Bereich. Auch da gibt's große Unterschiede, zum Beispiel zwischen ambulanter Intensivpflege und der normalen Hauskrankenpflege, die man auch nochmal unterteilen kann in die Hauswirtschaft, den hauswirtschaftlichen Teil nach SGB 11 und den Gesundheits- und krankenpflegerischen Teil nach SGB 5, also Krankenversicherung. Da sind auch komplett andere Aufgaben und auch ein komplett anderes Abrechnungssystem quasi dahinter. Und dann gibt's halt eben noch den Teil im Krankenhaus, dann gibt's das in Reha-Kliniken und je nachdem, in welchem Bereich ist, erledigt man ganz andere Aufgaben. Und als ich damals fertig war mit meiner Ausbildung, war für mich eigentlich vollkommen klar, ich ich möchte nicht auf einer peripheren Station pflegen, also auf einer, sagen wir mal, Normalstation, wo die Leute liegen, nachdem sie operiert worden sind, wenn es ihnen gut geht sozusagen, für die paar Tage, bis sie nach Hause dürfen, sondern ich wollte gerne in einem Funktionsbereich arbeiten. Also ich hätte mir sowas wie Endoskopie oder Bronchoskopie vorstellen können oder eben Anästhesie oder Intensivpflege. Und Anästhesie hat es mir tatsächlich ziemlich angetan, weil das ein schöner Bereich ist, wo man halt wirklich eins zu eins mit einem Arzt, einer Ärztin zusammenarbeitet als Anästhesie-Team und schon auch sehr spezialisierte Aufgaben übernimmt. Und da sind die Grenzen verlaufen ganz fließend zwischen dem, was Ärzte und Schwestern oder Ärzte und Pflegende können, Ärztinnen und Pflegende können. Also eine fitte Anästhesie-Pflegekraft hat oft viele Jahre Erfahrung und kann zum Beispiel gegenüber jüngeren Assistenzärzten, die neu in den Beruf kommen, oft viele der Fertigkeiten schon ziemlich perfekt ausführen und kann auch wirklich helfen und hat eben dieses Erfahrungswissen, dass halt bestimmte Wege empfohlen oder nicht empfohlen werden können und so. Und man arbeitet sehr eng als Team zusammen und das war so eine Aufgabe, die ich mir sehr gut vorstellen konnte. So. Und genau, also man muss.
Wie war deine Erfahrung dann da?
Ich habe das total gerne gemacht und ich, also wie gesagt, damals war, also die Situation war anders, als sie jetzt ist. Ne? Jetzt haben wir halt wirklich diesen manifesten Pflegenotstand, aber das ist nicht das erste Mal. Also wir hatten schon mal, ich glaube so in den 50er, 60er Jahren gab es halt so dieses Wirtschaftswunder, ne? Und da gab es halt auch irgendwie so diese boomenden Krankenhäuser, es wurde mal alles größer, die Medizin hat sich weiterentwickelt und man hat diese riesigen Gesundheitsfabriken errichtet, also sage ich jetzt mal böse, aber so diese ganzen großen Schwerpunktkrankenhäuser, die Maximalversorger, die damals halt wirklich auch überall entstanden sind, die Unis hatten alle einen Maximalversorger und da gab es schon mal so einen Pflegenotstand und da hat man dann Schwestern aus Korea und den Philippinen eingeladen, hier gearbeitet haben und das viele von diesen Pflegenden oder Pflegende eingeladen, wobei das damals, glaube ich, hauptsächlich Frauen waren, die gekommen sind. Viele von denen sind geblieben und haben hier Familien gegründet und sind dann, waren als erfahrene Kollegen dann für mich in meiner Ausbildungszeit auch super Kollegen, ne? Genau, also das gab es schon mal und irgendwie bewegt sich das so in Wellen im Gesundheitswesen, ja. Also wir haben zu wenig Pflegekräfte, dann wird irgendwie weniger ausgebildet oder beziehungsweise wir haben zu wenig Pflegekräfte, dann werden welche angeworben, dann gibt's wieder zu viele, dann werden weniger ausgebildet, dann kommt der nächste Notstand, ne? Und das ist halt so, genau. Also es ist nicht das erste Mal und eigentlich war das schön, aber trotzdem war, glaube ich, auch aus dieser relativen Fülle an Pflegekräften, die es zu dem Zeitpunkt noch gab, das gar nicht, die Pflegekräfte waren nicht so gut gestellt wie jetzt. Also es gab zwar immer diese spezialisierten Aufgaben und immer jemanden, der das total gut konnte und der halt eigentlich die jungen Ärzte zum Beispiel oder ÄrztInnen anleiten konnte, war trotzdem die Pflege nicht so gut aufgestellt, wie sie es jetzt ist.
Also nicht gut aufgestellt, auch im Sinne von gewertschätzt mit Aufgaben, die, genau. die ihnen zugeteilt wurden. Wie hat sich das dargestellt?
Also ich glaube, einerseits war das Arbeiten für uns Pflegende damals schon noch ein bisschen weniger anstrengend, weil wir einen anderen Personalschlüssel hatten. Also es waren mehr Pflegende auf eine bestimmte Patientenanzahl. Also zum Beispiel habe ich auf der Intensivstation in meiner Ausbildung noch kennengelernt, eine 1:2 Betreuung. Das ist oft nicht mehr zu halten jetzt auf den Intensivstationen. Also da muss eine Pflegekraft, was weiß ich, 2, 3, 4 Patienten betreuen und manchmal ist noch nicht mal das gewährleistet, weil halt einfach die Stationen so unterbesetzt sind, ne? Und genau, einerseits war das Arbeiten, glaube ich, angenehmer, weil man eben, es war die gleiche Anzahl an Arbeit, aber es gab halt mehr Hände, die sie erledigt haben, ne? Und das hat sich jetzt halt total gewandelt. Der Nachwuchs kommt halt nicht mehr nach. Also es ist kein typischer Frauenberuf mehr. Wenn man sich als Frau für Medizin interessiert, dann glaube ich, ist nicht Pflege die erste Wahl, sondern es ist halt mittlerweile allen Abiturientinnen klar, dass ihre Leistungen exzellent sind und sie auch Ärztinnen oder Pharmazeutinnen werden können, wenn sie das gerne möchten. Es ist nicht mehr der einzige Weg, der vorgezeichnet ist, ne? Sondern das, glaube, das ist schon auch nochmal ein Unterschied. Also ich habe mich oft gefragt, warum der Nachwuchs aus der Pflege oder für die Pflege eben so ausbleibt, aber kann es mir eigentlich nur so erklären, ja. Also die Ziele der jungen Frauen heute oder der jungen Leute heute gehen vielleicht in eine andere Richtung, ja. Also das ist irgendwie vielleicht nicht mehr so attraktiv, diesen Beruf zu ergreifen. Vielleicht ist das auch einfach meine etwas begrenzte Sicht der Dinge, aber ja.
Also dann, du wolltest weiter und hast dann, weil du weiter wolltest, erstmal Abitur gemacht.
Genau.
Und dann nach dem Abitur, wo ging dann der Weg hin?
Also ich hat man ja vielleicht auch schon mal gehört, einen Medizinstudienplatz kriegen ist gar nicht so einfach. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, als es erst mal so ein bisschen unbedarft angegangen. Also ich habe mich einmal beworben und dann gab es irgendwie einen Fehler in der Bewerbung sozusagen und dann habe ich alle Unterlagen wieder zurückbekommen und dann war halt die Bewerbungsfrist vorbei und dann war es halt so, na gut, dann gucke ich jetzt mal. Und dann habe ich mich quasi gleichzeitig um ein anderes Studium beworben, oder was heißt gleichzeitig, also die Medizin, die Bewerbung für Medizin ist ein bisschen vor den anderen Unis, das ist auch immer noch so. Und dann hatte ich mich um einen Pflegestudiengang beworben, der quasi neu entworfen wurde, das war der erste Jahrgang. Und da bin ich dann relativ fix reingerutscht in diesen Studiengang und irgendwie habe ich zwar schon ziemlich schnell gemerkt, dass das jetzt gar nicht so das ist, was ich wollte, weil die akademisierte Pflege oft ganz weit vom Patienten wegführt. Also hier in Deutschland ist es so, in anderen Ländern ist es anders. Da kann man studieren und sich durch dieses Studium dann qualifizieren zu weiteren erweiterten Aufgaben, zum Beispiel Nurse Practitioner in den USA oder so, ne? Die sind dann in vielen Aufgaben den ärztlichen KollegInnen gleichgestellt, aber das gibt's halt bei uns in Deutschland nicht. Und so kommt man durch das Studium der Pflege dann oft einfach in den administrativen Bereich und eben vom Patienten weg. Und das habe ich sehr schnell gemerkt, dass das nicht so meins ist eigentlich. Und habe halt versucht, irgendwie da meine Nische zu finden und ganz viel ausprobiert. Also ich habe an Pflegeschulen unterrichtet, also damals noch Altenpflege und Krankenpflege oder auch Pflegeassistenz. Und ich habe Kurse gegeben und genau, und ich habe auch an Büchern mitgeschrieben, die auch immer noch aufgelegt werden, das fand ich tatsächlich ziemlich toll. Hat auch viel Spaß gemacht, aber es hatte immer noch zu wenig für mich mit Patienten zu tun. Und so habe ich immer wieder versucht, irgendwie mich dem so ein bisschen zurückzunähern. Also ich habe dann einen Studiengang gemacht, ich habe den Bachelor abgeschlossen und weil es einen konsekutiven Masterstudiengang gab und weil das halt gerade irgendwie so lief, mit dem Studieren und dem nebenbei Arbeiten und Freelancen und was ich da so gemacht habe, habe ich das einfach weiterverfolgt. Also habe diesen konsekutiven Masterstudiengang gemacht und habe mir auch immer gedacht, ja gut, das kann man schon immer irgendwie verwenden, ja. Also das, was ich gelernt habe, kann ich immer irgendwie anwenden. Und habe das einfach fertig gemacht. Also ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben und eine Masterarbeit geschrieben und halt eben so auch ein bisschen geforscht, in Anführungszeichen.
Was ist das dann? Master of?
Master of Science.
Ja, aber wie nennt sich das dann? Im Pflegemanagement oder was ist das?
Na,
dann?
Das erste war Pflegemanagement und den Master of Science, den habe ich in Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen. Also eher forschungsorientiert, aber schon, also ich meine, sicherlich hätte ich damit irgendwie Qualitätsmanagement machen können, aber das ist ja gut, also ich hoffe, ich trete jetzt keinem Qualitäter auf den Qualitätsschlips, aber das ist wirklich trocken. Ziemlich
das
trocken.
Das ist sehr trocken, ja, auf jeden Fall. Das.
Genau.
Wir wollten uns ja heute ja so ein bisschen einen Twist, also nicht einen Twist, aber wir wollten uns vor allen Dingen jetzt nicht nur über den Weg in die Medizin und die Medizin an sich, sondern eigentlich da speziell auch nochmal ein bisschen beleuchten, wie das als Frau und als Mutter in der Medizin ist, weil wir haben ja gerade schon gemerkt, so zumindest auch das, so meine damalige Wahrnehmung, Pflege, das ist halt die Krankenpflegerin. Das ist ja so, was jetzt nicht mehr so ist, aber da hat sich ja halt auch, das sieht man ja schon ein bisschen in der Medizin gab oder gibt. Kannst du ja gleich nochmal so ein bisschen erzählen oder vielleicht beim Weitererzählen mir gerne nochmal so ein bisschen, wie das so für dich sich darstellt. War zumindest in dem Bereich schon so klar, Frauen, die machen das. Vielleicht ja jetzt mal dein Wechsel jetzt dann doch in die richtige Medizin, nämlich nach dem Masterstudium hast du dann doch den Weg konkreter verfolgt, ne? Dann kam ja das Medizinstudium. Hör doch mal so ein bisschen, wie das jetzt auch unter dem Aspekt für dich so war in der Welt der Medizin.
Also ich habe damals an einer Pflegeschule gearbeitet und hatte tatsächlich gerade das Angebot einer festen, also ich habe das als Freelancer gemacht und dann war ich schwanger mit meinem ersten Kind und hatte das Angebot, dort eine Festanstellung zu übernehmen und eine Kursleitung und so und hatte auch eine Lehrgenehmigung und eigentlich war das irgendwie ganz in Ordnung, aber ja, so richtig erfüllt hat es mich noch nicht, weil ich war ja weiterhin nicht am Patienten und eigentlich wollte ich Menschen begleiten, ne, so auf ihrem Weg. Und damit meine ich eben nicht ausbilden, sondern halt behandeln, ja. Und dann war ich, naja, so, weiß ich nicht, so vielleicht irgendwie in der Mitte der Schwangerschaft und dann habe ich nochmal überlegt und habe gedacht, ach, einmal könnte ich mich noch bewerben. Ne? Ich hatte mich in der Zwischenzeit noch einmal beworben und war ja dann zu dem Zeitpunkt schon Zweitstudentin. Also ich habe mich dann auf eine ganz andere Quote beworben als vorher. Die Zweitstudentenquote ist ganz winzig. Also das sind irgendwie so 3% der Zulassungen für das Land halt in dem zu dem Semester. Und man muss halt irgendwie anders da vorgehen. Also man bewirbt sich dann quasi mit dem höchsten Abschluss, den man hat, also mit der Note des höchsten Abschlusses. Das ergibt dann so eine Punktzahl und dann muss man ein Motivationsschreiben einreichen. Und dieses Motivationsschreiben wird auf so einem total undurchsichtigen Wege bewertet. Dann gibt es eine Punktzahl und damit wird man zugelassen. Zusätzlich kommen dann noch Sozialkriterien dazu und weil ich ja schwanger war und eben mit meinem Partner in Berlin gelebt habe, ergab es dann nochmal 2 extra Punkte sozusagen für die Ortsbindung Berlin. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt einfach nochmal. Ich bewerbe mich jetzt noch einmal und wenn nicht, dann akzeptiere ich mein Schicksal und mache halt das, was ich jetzt bisher gelernt habe und dann ist es halt gut. Ja, und ich war, glaube ich, meine Tochter war, weiß ich nicht, ein paar Tage alt. Ich war, glaube ich, gerade aus dem Krankenhaus wieder da. Und dann kam der Anruf, ich solle doch bitte ganz schnell die Geburtsurkunde einreichen für die Ortsbindung, weil so wie es aussieht, hätte ich genügend Punkte für eine Zulassung in Berlin. Und ich glaube, ich habe in dem Moment, glaube ich, habe ich das gar nicht so richtig realisiert, was da jetzt mir bevorsteht. Also das habe ich tatsächlich erst dann beim zweiten Anlauf sozusagen, habe ich gewusst, worauf ich mich eingelassen habe. Das Medizinstudium ist schon ein anderes Level. Also ich hatte 2 Studien hinter mir und trotzdem war ich nicht wirklich darauf vorbereitet, wie das ist, an einer wirklich großen Universität zu studieren und dann
Wo hast
halt
du studiert?
Hier in Berlin an der Charité. Mhm. Habe ich studiert und wie gesagt, als ich da angefangen habe, hatte ich mein Baby dabei, ich war Neumutter, was ja an sich schon mal erstmal ein Kulturschock ist, also für die, die schon mal ein Kind bekommen haben, Mutter sein oder Mutter werden ist schon erstmal ein ganz schöner Korken, ja, also natürlich ist es auch wunderschön und das ist alles ganz toll, aber es ist auch alles neu und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich bin irgendwie… Das ist, ja, als ob man eine Grenze übertritt. Plötzlich ist man auf der anderen Seite und alles ist irgendwie anders und man hat da so ein kleines Wesen, was, für das man verantwortlich ist und so Wünsche und Träume, die man vorher für sich selber hatte, treten vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund. Und irgendwie war das mit dem Studieren und Ärztin werden, was ich mir einfach immer vorgenommen hatte, war einerseits mein Wunsch und mein Traum für mich selbst, aber irgendwie hat das auch was mit meiner Tochter zu tun gehabt, dass ich mich nochmal wirklich beworben habe, dass ich also mir selbst gesagt habe.
Machen wir mal kurz eine Pause hier, kommt gerade was.
Ja.
So, es hat geklingelt. Jetzt nochmal der Einstieg. Wir waren gerade beim Anfang zu studieren. Zulassung ist da und das jetzt unter der besonderen Situation, gerade frisch Mutter zu sein.
Ja, genau. Nee, aber also ich war noch mal einen Schritt zurückgegangen und hab dir erzählt, warum ich mich tatsächlich noch mal beworben habe. Also wie gesagt, du bist neue Mutter geworden oder bist neue Eltern geworden und hast so Wünsche und Träume für dich gehabt. Vielleicht hast du dir die auch schon erfüllt, aber vielleicht sind da auch noch welche. Und dann ist da plötzlich so ein Neugeborenes und man hat auch Wünsche und Träume so. Und ich habe mir auch immer so ein bisschen gedacht, irgendwie, ich würde gerne meinen Kindern vorleben, dass ich die Dinge, die ich mir für mich gewünscht habe, dass ich die auch erreiche. Und das war so eine Sache, also dieses Ärztin werden und meine eigenen Patienten behandeln und dann halt auch irgendwann die Verantwortung eben für deren Therapien übernehmen und hoffentlich dabei viel Gutes zu leisten. Das war was ich mir für mich gewünscht habe und was ich aber bisher einfach noch nicht erfüllt hatte. Und das hat mich natürlich einfach auch beflügelt bei der Idee, ich mache das jetzt nochmal, ich setze das jetzt um, diese Bewerbung. Und das hat natürlich auch einfach meine Entscheidung beeinflusst, mir dieses wirklich, wie sagt man, Uphill Battle auf Deutsch, weiß ich nicht, dieses.
Mir fällt auch kein anderes Wort dafür ein.
Ja, aber es ist halt wirklich, also es war wirklich den Berg hoch, ne? Also irgendwie mit Gegenwind durch dieses Studium zu gehen mit einem Neugeborenen. Und das ist ja nicht bei einem Neugeborenen geblieben, weil ich ja eben in der Familiengründung gesteckt habe, kam ja dann auch noch Kind 2 und am Ende Kind 3. Genau. Ja. So aber sieht's aus.
Aber das ist ja schon mal nochmal ein interessanter Punkt. Wie ist das denn, studieren? Also ich stelle es mir ja auch Medizinstudium an sich schon per se total krass vor. Das mit Kindern, also schlaflose Nächte, die Dinge, die man da managen muss, den Haushalt, die Betreuung, also all das ist ja schon für sich ein Jonglieren mit 5 bis 6 unterschiedlichen Dingen.
Mhm.
Und das mit einem Studium, wie war das für dich? Ich weiß, du hast da zu der Zeit dich ja auch gerade damit auch intensiv beschäftigt und engagiert dafür. Erzähl doch mal ein bisschen was aus dieser Zeit.
Also als ich an der Charité angefangen habe, das war 2012, also meine Tochter ist im Juli 2012 geboren und im Oktober 2012 habe ich dieses Studium angetreten und damals gab es zwar schon sowas Ähnliches wie familienfreundliche Strukturen und ich glaube auch, dass die Charité zu dem Zeitpunkt auch schon zertifiziert war als familienfreundlich, aber die hatten sich bis ins Studium noch nicht so fortgesetzt. Übrigens ist es in ganz Deutschland noch an vielen medizinischen Fakultäten so, dass zwar die Uni als familienfreundlich zertifiziert ist, aber die medizinische Hochschule oder die medizinischen Fakultäten dann nicht so richtig mitmachen, weil aus irgendwelchen Gründen immer noch die Annahme herrscht, man könnte das eben nicht für die Mediziner umsetzen. Das ist auch ja immer noch so ein bisschen ein schleppender Weg für viele. Aber an der Charité bewegte sich schon was und ich habe tatsächlich, ich habe quasi zweimal angefangen. Also ich habe 2012 dann mit meinen Kommilitonen damals die Einführungswoche gemacht oder das Einführungsmodul und hatte wirklich an jedem Tag meinen Säugling dabei, weil es gar nicht anders ging. Mein Mann musste arbeiten damals und ich wollte sie auch einfach mitnehmen und irgendwie sind wir da halt auch so ein bisschen unbedarft reingestolpert. Und das ist halt wirklich schon von der Organisation her. Also man kommt auf diesen riesigen Kampf.
Take 3, jetzt war die Karte voll. Deswegen nochmal Einsteig, deswegen nochmal hier der Einstieg mit den Strukturen, die du an der Charité vorgefunden hast.
Ja, genau. Ich habe ja eben schon gesagt, irgendwie, da kann man ganz viel darüber erzählen. Also, genau, also 2012 bin ich da eingestiegen und es gab so, naja, so Alibi-Strukturen, ne? Also so richtig familienfreundlich war das noch nicht. Und ich glaube, das haben wir tatsächlich jetzt, hat die Karte das verschluckt, dass ich erzählt habe, dass man ja oft so implizit nur mitkriegt, wer halt mitgedacht wird und wer nicht oder wer halt gemeint ist und wer nicht. Und es gab zum Beispiel keine Stillzimmer und die familienfreundlichen Gruppen, die lagen teilweise außerhalb der Zeiten, in denen so normal Betreuung ist, also so zwischen 8 und 16 Uhr, ne, kann man ja wirklich denken, kriegt man jetzt einen Kindergartenplatz. Also klar gibt es die Plätze darüber hinaus, aber die sind sehr rar gesät. Und genau, die familienfreundlichen Gruppen, die Zeiten gingen oft darüber hinaus oder fingen vorher an oder waren irgendwie über die ganze Stadt verstreut oder so. Und genau, dann, also es gab ganz viele Sachen. Ach so, und dann, was halt auch echt übel war, war die Fehltageregelung. Also das hat sich halt auch über die Jahre, in denen ich an der Charité war, hat sich das grundlegend gewandelt. Aber als ich angefangen habe, war das halt so, dass du eigentlich nicht fehlen durftest. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor Studienstart noch im in dem Studierenden in dem Studierendenreferat saß und mit denen gesprochen habe, weil ich mir natürlich klar war, irgendwie mit so einem Säugling das Studium zu beginnen, vor allem wenn man halt so eine super begrenzte Anzahl an Fehltagen hat, das kann ganz schön hart werden. Und dann hat man mir damals gesagt, ja, also wenn sie nicht kommen, wenn sie jetzt nicht das Studium antreten, dann werden sie exmatrikuliert und bei ihnen als Zweitstudentin ist halt so die Frage, ob sie dann überhaupt je wieder einen Studienplatz bekommen. Also musste ich auch anfangen zu studieren, ne? Und das hat sich aber auch echt alles gewandelt. Also unter anderem dadurch, dass Leute halt auch wirklich sich einen Anwalt genommen haben und das eingeklagt haben. Das war, also so wie ich erinnere, sind viele Dinge, die sich in den Jahren bewegt haben, sind durch Klagen passiert zum Beispiel. Und aber auch manche eben durch Studiengangsreformen oder eben durch die Arbeit der ProMedikids, also der AG, die sich um die Belange der medizinstudierenden Eltern gekümmert hat, die ich halt irgendwie auch viele Jahre dann geleitet habe. Aber anfangs war ich halt auch hilfesuchend bei den ProMedikids. Also die gab es damals schon und wir haben halt einfach auch ganz viel bewegt da am Campus. Aber
ProMedikids, war das jetzt nur eine Sache hier an der Berliner Charité oder?
Ja, genau. Also ProMedikids sind nur in Berlin aktiv. Ich habe dann später über die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, die BVMD, hatte ich eine Projektleitung und habe halt auch Vernetzungsarbeit gemacht, so zwischen den Medizinstudierenden oder zwischen den VertreterInnen der medizinstudierenden Eltern. Davon sind einige wirklich Freundinnen fürs Leben geworden, was total schön ist, weil wir halt einfach irgendwie alle so einen ähnlichen Drive hatten, also alle mit einer hohen Motivation in dieses Studium gestartet sind und dann aber auch an den Strukturen, die halt wirklich so gar nicht elternfreundlich waren, halt so ein bisschen verzweifelt sind. Und manchmal begegnen sich so Leute wieder, die halt anstatt die ganze Zeit zu mosern und sich da irgendwie durchzuquälen, dann aber halt eben versuchen, Dinge zu bewegen. Und ich glaube, dass es fast gar nicht anders geht, als dass dadurch Freundschaften entstehen, wenn man halt ja einfach irgendwie eine ganz ähnliche Schaffensenergie mitbringt. Und das war mit diesen Frauen auch so. Es waren halt tatsächlich fast alles Frauen, also ganz wenige Männer, die mir da begegnet sind. Es waren fast alles Mütter, die dann aus einer ähnlichen Situation heraus wie ich. Also zwar waren die Partner unterstützend, also die haben schon gesagt, ja klar, ne, finde ich gut, wenn du Medizin studierst und so. Die meisten hatten halt auch schon vorher irgendwelche Berufe oder vorher schon ein Studium absolviert oder so. Aber letztendlich, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die traurige Wahrheit, für Mütter, die sich, die nochmal studieren oder nochmal andere Berufe, dass die Partner oft die Idee gut finden, aber letztendlich die Care-Arbeit noch nicht so gleich verteilt ist, dass das nicht zusätzlich drauf kommt. Und das war bei uns halt auch so. Also ich habe mich einerseits natürlich um unser Kind gekümmert und aber auch um den Haushalt und halt viele Dinge, die halt eben so unter Care-Arbeit fallen, auch so diesen Mental Load getragen, also unser Leben strukturiert und zusätzlich eben noch mein Studium eben genauso strukturiert und gelernt und hatte eben oft mein Kind dabei, was mich teilweise benachteiligt hat, teilweise aber auch mir den Weg geebnet hat oder mir, sagen wir mal, die Gruppe der studierenden Eltern erschlossen hat, weil das waren einfach auch Menschen, die mir viel ähnlicher waren als die jungen Studierenden ohne Kinder und da sind wirklich also feste Freundschaften entstanden und es gab ganz tolle Allianzen, die mich halt wirklich auch durchs Studium getragen haben. Also ich bin diesen Menschen, die den ähnlichen Weg gegangen sind wie ich, auch echt ewig dankbar, weil ohne die wäre ich nicht weit gekommen.
Vielleicht nochmal von diesen besonderen Umständen Studieren mit Kind. Erzähl doch nochmal, sind ja nicht alles hier Medizinstudierende oder Doktoren, die hier zuhören. Wie muss man sich ein Medizinstudium vorstellen? Wie läuft denn das ab? Also ein Studium kennt man ja sonst, man geht halt zu einer Vorlesung, hört sich was an und dann schreibt man irgendwann Klausuren. Wird wahrscheinlich ein bisschen ähnlich sein, aber Medizin ist ja mehr als nur theoretisches Wissen in sich reinboxen.
Ja, genau. Also ich glaube, einer der Gründe, warum ich hier in Berlin dann auch gedacht habe oder mir zugetraut habe, dieses Studium zu absolvieren, war, dass ich ja eben schon eine Pflegeausbildung hatte und ein Pflegestudium und Kommunikationstrainerin war für eine Zeit lang. Und der Studiengang an der Charité, der wurde irgendwann reformiert. Also in der Medizin gibt es eine Approbationsordnung, da ist festgelegt, wie viele Stunden Praxis und wie viele Stunden Theorie für Medizinstudenten, Studierende vermittelt werden müssen, bis die bestimmte Prüfungsabschnitte erreichen. Und so traditionell ist es unterteilt in Vorklinik und Klinik. Und dann eben das praktische Jahr. Es gab noch andere Organisationen, aber das führt jetzt auch zu weit, also davor. Und hier an der Charité oder beziehungsweise die sogenannten Reformstudiengänge und dann Modellstudiengänge. Das sind halt Weiterentwicklungen aus diesen Regelstudiengängen, die sich halt an den Vorgaben der Approbationsordnung 1:1 orientieren sozusagen. Also Vorklinik, Klinik, PJ, also praktisches Jahr. Und dann Approbation. Genau, die waren so ein bisschen eine Weiterentwicklung davon, die sehr stark kommunikationsbasiert. Also es wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir unterrichtet werden also wir haben zum Beispiel POL, so ein Format, Problem- oder patientenorientiertes Lernen. Also gab es beide Auslegungen, aber ich glaube, eigentlich heißt es problemorientiertes Lernen. Und das ist so ein Gruppenformat, wo man halt gemeinsam Fälle bespricht und löst. Und dann hatten wir einfach, das nennt sich KIT, Kommunikation, Interaktion, Teamarbeit. Und da haben wir dann in den höheren Semestern auch Simulationspatienten gehabt. Und was aus dem englischsprachigen Raum kam, die OSCE-Prüfung, Oral Structural Clinical Exam, so eine Prüfung, eine Stationenprüfung, wo halt auch Simulationspatienten dann in bestimmten Situationen dargestellt sind, die muss man dann lösen tatsächlich. Also man hat als Studierender eben nur eine Aufgabe und diesen Patienten und dann kann man den eben befragen vor einem Prüfer und wird dafür bewertet. Das sind alles so Elemente, die dann halt in den neuen Studiengang eingeflossen sind und wo ich mir gut vorstellen konnte, dass ich die halt einfach tatsächlich gut bewältigen kann. Und genau. Und also was sicherlich stimmt, ist, dass man, es gibt halt einen großen Anteil an Eigeninteresse und auch Selbststudium. Also es wird vorausgesetzt, dass man bestimmte Dinge dann zu bestimmten Zeitpunkten weiß. In manchen Studiengängen oder hauptsächlich in den Regelstudiengängen gab es eben diese Testate, die gab es manchmal wöchentlich, in manchen Fächern so 2-3 täglich und die mussten auch immer bestanden werden. So waren die Regelstudiengänge. An der Charité und auch bei anderen Modellstudiengängen ist es so, dass es meistens Modulprüfungen gibt und ein Modul oder das wird dann am Semesterende abgeprüft. Bei uns war damals die Organisation so, wir hatten 4 Module pro Semester die mehr oder minder nacheinander abliefen. Zu denen gehörten halt die Kommunikations- und Gruppenveranstaltungen und so. Und aber auch von Anfang an, ab dem ersten Semester, waren wir eben am Krankenbett und hatten halt klinischen Unterricht, so dass die Klinik und Vorklinik gar nicht mehr so dolle getrennt war, was halt so ein bisschen diesen trockenen Teil der Naturwissenschaft so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hat. Sehr zum Leidwesen der Vorkliniker, denn es gibt natürlich auch so Grundlagenprofessuren, die halt also Physiologie oder Chemie oder Biochemie, die halt sehr viel Macht hatten vorher und dann, also in den Regelstudiengängen sehr viel Macht hatten und in den Modellstudiengängen dann sehr viel von dieser Macht eingebüßt haben, weil sie eben nicht mehr darüber entschieden haben, ob jemand dann nach einem Drittel des Studiums weitermachen kann oder nicht. Also so war das früher, dass halt das Physikum bestanden werden musste und das in den neuen Modellstudiengängen ist es oft so, dass es so eine Art Physikumsäquivalent gibt, also dass das Physikum nicht mehr als so eine wirklich krasse Trennung des vorklinischen Abschnitts vom klinischen.
Physikum nochmal, was bedeutet das nochmal?
Wollte genau. Ich gerade sagen, das Physikum war halt eine Riesenprüfung, also alle vorklinischen Fächer, also alles, was eben nicht am Patientenbett unterrichtet wurde, also wie gesagt, Chemie, Physik, Physiologie, Biochemie, Anatomie, ganz wichtig, dann Mikrobiologie, das sind alles Fächer, die eben in diesen vorklinischen Abschnitt gehört haben. Ach so, Pharmakologie oft auch noch, ne? Die man dann brauchte, um im klinischen Abschnitt halt einfach dieses Grundlagenwissen anzuwenden. Und das wurde eben alles nochmal abgeprüft in einer monströsen Riesenprüfung. Genau, und wenn man die nicht bestanden hat, durfte man eben nicht in den klinischen Abschnitt weiter. Genau, das ist jetzt halt mittlerweile bei den Modellstudiengängen nicht mehr so hart. Da gibt's eben dieses Physikumsäquivalent. Die Inhalte der Fächer sind mehr praxisorientiert auf die Module verteilt. Und dann werden die Module, die aber sowohl klinischen als auch vorklinischen Inhalt haben, weil man sich es einfach tatsächlich also besser erschließen kann, wenn es ein bisschen ein Modell gibt, eine Modellerkrankung zum Beispiel, werden dann am Ende des Semesters abgeprüft und es gab nicht mehr so viele Testate und vor allem haben die Testate auch nicht dazu geführt, dass man eben mitten im Semester rausgeprüft wurde oder so. Also das war halt schon noch anders in den Regelstudiengängen und aber das kann ich jetzt tatsächlich so verbindlich nur für Berlin sagen. Also wer jetzt hier vielleicht interessiert ist an einem Medizinstudium, der möge sich doch die Struktur des Zielstudienganges nochmal genau anschauen, weil die halt einfach, gerade die Modellstudiengänge, alle so ein bisschen unterschiedlich sind voneinander. Die sind, es ist zwar, führt am Ende zur Approbation, aber die sind gar nicht so gleich, ne? Ja.
Genau, Studium. Wie war das dann, der Wechsel in den klinischen Teil, gerade mit Kids und überhaupt so. Also ich erinnere mich vor allen Dingen, ihr kannst ja nochmal da, dass du mir irgendwann mal erzählt hast, du hast eine Oberärztin, Chefärztin, Ärztin, zu der du aufgesehen hast, die auch 5 Kinder, glaube ich, sogar hatte. Kinder, wo du aber meintest, dass die das schon fast verheimlicht, weil es halt irgendwo nicht angesehen ist oder man schon in so eine Schublade gesteckt wird, wenn man Kinder hat. Ich meine, dass du mir sowas mal erzählt hast, was ich irgendwie auch ja, erschreckend fand, dass halt das schon so ein Makel an sich ist, wenn man halt Ärztin mit Kindern ist.
Also da weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, wen du meinst. Also ich hab gedacht, als du gesagt hast, ja, so eine Chefärztin, die ich ganz toll fand. Also es gab eine, die fand ich super, die ist wirklich mein Jahrgang und die ist, damit ist sie eine sehr junge Chefärztin und die war auch medial total aktiv. Aber die hat nie einen Hehl draus gemacht, dass sie 5 Kinder hat. Die hatte aber mal in der letzten Schwangerschaft, glaube ich, da war sie, glaube ich, schon Chefärztin oder wenigstens leitende Oberärztin. Da hat sie, glaube ich, bis zur 36. Woche oder sowas hat sie dann operiert und hat es niemand gesagt und hat einfach einen weiten Kittel getragen und so. Und da hat sie aber, glaube ich, die Familie nicht verheimlicht, sondern einfach die Schwangerschaft. Das sind ja auch nochmal so zwei Sachen. Also Mutterschutz im Medizinstudium gab es halt bis 2016 oder so gab es das gar nicht. Jetzt muss ich tatsächlich nachgucken, wann dieses Mutterschutzgesetz novelliert wurde. 2018.
Was heißt kein Mutterschutz irgendwie? Also,
nee, gab's nicht. Also es gab halt, also Studentinnen waren ja keine Arbeitnehmerinnen und der Mutterschutz galt für Arbeitnehmerinnen. Und dann gab's halt eine Novelle des Mutterschutzgesetzes und da hat jemand irgendwie wahrscheinlich wohlwollend reingeschrieben, der Studentinnen müssen da jetzt auch mit bedacht werden. Und damit brach tatsächlich die Hölle los über die Universitäten, weil keiner halt einfach wirklich Ahnung hatte davon, was machen wir jetzt eigentlich mit den Schwangeren, weil wir haben überhaupt keine Einrichtungen für die. Also zum Beispiel sieht das Mutterschutz Schutzgesetz eben vor, dass es halt geeignete Räumlichkeiten zum Stillen geben muss und eine Toilette zum Beispiel ist keine geeignete Räumlichkeit zum Stillen, also mussten Stillräume geschaffen werden, damit die stillenden Studierenden und aber auch Professorinnen und Mitarbeiterinnen dann halt eben diesen, also dem Stillen nachgehen konnten, was, und das hatten wir ganz am Anfang schon mal, also wenn man beginnt, sich mit den Lebensrealitäten bestimmter Gruppen zu befassen, also einfach sich anzugucken, was brauchen die wirklich, ne? Und dann anfängt es umzusetzen, dann räumt man denen natürlich auch ein Stück weit eine Daseinsberechtigung ein. Also ich meine, wenn du dich halt einfach null damit auseinandersetzt, dass du stillende Mitarbeiterinnen hast, in einem großen Betrieb wie einer Universitätsklinik mit Krank-, also mit Uni-, also mit eine Universität mit Klinik dran, dann nimmst du so ein bisschen dieses Thema aus dem allgemeinen Augenmerk raus, also wenn du dich nicht damit beschäftigst, ne? Und wenn es diese Einrichtungen einfach nicht gibt, naja, ich meine, da kommt sicherlich keine einzelne Stillende und sagt, also ich will jetzt aber hier einen Stillraum, ne? Und aber durch das Mutterschutzgesetz hat man halt angefangen, musste man anfangen, über diese Themen zu sprechen und dann eben auch diese Einrichtungen zu schaffen. Und das hat halt wirklich, und dafür bin ich den Leuten, die das halt da, also die diese Gruppen, zum Beispiel die Studierenden eben mitbedacht haben, total dankbar, weil dieses Thema gab es vorher gar nicht in dem, in der Form. Also das war wirklich so, dass es explodiert. Von gestern auf heute war dieses Mutterschutzgesetz da und ich kann mich erinnern, ich hatte 2015 kam mein zweites Kind und es gab, also ist ja auch den meisten vielleicht bekannt, dass man als Mediziner zum Beispiel die Anatomie, die menschliche Anatomie an Körperspendern, also an Menschen, die verstorben sind, an Leichen lernt, indem man halt deren Körper präpariert, also sich die Körperstrukturen anguckt und die sind konserviert in einem Stoff, der nennt sich Formalin und der ist super schädlich für Mutter und Kind. Und das ist natürlich schon mal ein Riesenthema gewesen, ne? Und also diese Stoffe werden immer, diese Gefahrenstoffe werden immer bewertet. Das hat jetzt mit dem Mutterschutz auch nichts zu tun. Unabhängig davon müssen die halt auch immer wieder bewertet werden, vor allem wenn es neuere Erkenntnisse gibt über die Schädlichkeit dieser Stoffe, dann, ne? So. Und dann gab es eigentlich 2014 schon eine neue Bewertung für den Stoff Formalin und das war dann nicht nur kanzerogen, also krebserzeugend, sondern, also wenn man davon zu viel einatmet, sondern auch teratogen potenziell. Also da gab es, teratogen heißt, dass es fruchtschädigend ist. Also wenn jemand schwanger ist, dann kann halt das Ungeborene geschädigt werden durch die Aufnahme dieses Stoffes. Und das ist im Tierversuch, haben sie das gesehen und deshalb ist da keiner so richtig irgendwie auf den Zug aufgesprungen, aber so Mitte 2015 wurde das dann halt eben auch umgesetzt an der Charité und ich kam gerade wieder mit meinem zweiten Kind aus der Elternzeit und hatte mich vorher erkundigt, ob ich dann auch, wenn ich das Kind natürlich nicht mitnehme in den Präp-Bereich, ob ich dann auch preppen darf. Und dann haben sie aber diese Gefahrenbewertung geupdatet und als ich wiederkam ins Semester, gab es das neue Verbot für Stillende, die Anatomie zu betreten. Und das war schon echt heftig. Also ich bin dann da rein und hatte halt irgendwie mein Kind wegorganisiert. Meine Schwester war damals auch schwanger und hatte ist dann immer mit ihm um das Anatomiegebäude rumgefahren im Kinderwagen, so dass ich preppen konnte. Und dann durfte ich da nicht rein, weil ich eben gestillt habe. Und das war schon heftig. Und so war ich halt schon mal für dieses Verbot, was halt ja nur uns Schwangere und Stillende betraf, war ich sensibilisiert. Dann kam dieses neue Mutterschutzgesetz und ich kann mich erinnern, ich habe da sehr lange drüber gebrütet, habe das alles gelesen, habe mir Notizen dazu gemacht und habe mich sogar bis in den Fakultätsrat gewagt und dort quasi Werbung dafür gemacht, sich dieses Gesetz genau anzuschauen. Und habe mir Verstärkung geholt und bin so dann auch mit der BVMD in Kontakt gekommen, weil wir ja, wir sind tatsächlich bis ins Familienministerium gegangen und haben unser Anliegen dort vorgetragen und war schon super, dass wir da überhaupt so weit gekommen sind, aber das hat uns natürlich auch alles noch Auftrieb gegeben, ja, also wir haben, oder es hat mir auch Auftrieb gegeben, dieses Thema weiter zu vertreten und ja, ich meine, ne, dann irgendwie so für sich selbst so Lorbeeren einzufordern, fällt mir schwer. Trotzdem glaube ich, dass dass ich mich mit anderen gemeinsam mit diesem Thema so auseinandergesetzt habe, dass wir so viel darüber gesprochen haben, dass wir Unterstützung gefunden haben in verschiedenen Stellen, also die Frauenbeauftragten, Familienbüros haben sich auch hinter uns gestellt, andere Studiengänge haben sich uns angeschlossen, gesagt, hey, wir haben hier die gleichen Probleme, wir müssen irgendwie an diesem Thema mal rühren. Ich glaube, das hat tatsächlich dazu beigetragen, dass an der Charité, so wie sie heute ist, die Strukturen so sind, wie sie sind. Und sie sind wirklich gut für Studierende mit Kindern und gerade für Mütter. Und es gibt unglaublich viele Regelungen, oder was heißt unglaublich, es gibt einige Regelungen zum Stillen zum Beispiel und auch zu Fehlzeiten und die natürlich auf dem Mutterschutzgesetz basieren, aber deren Umsetzung in die Praxis auf unser Wirken zurückzuführen ist. Und das finde ich schon schön. Also das ist schon so rückblickend, glaube ich, das ist was total Gutes, was wir da gemacht haben. Und ja, also wenn ich jetzt gerade meinen Sohn da drüben so sitzen sehe, wie er da mit seinem iPad im Ufer sitzt, dann muss ich dir sagen, das ist tatsächlich durch ihn halt gekommen, ja, dass ich da halt so ein Interesse daran hatte. Und mir hat mal eine Mitstreiterin gesagt, weißt du was, wenn du dich hier für die Sachen einsetzt, ne, dann mach was, was dir selber nützt. Und das hört sich vielleicht erstmal wie ein total egoistischer Rat an, aber das war so persönlich motiviert.
Konntest du denn die Lorbeeren dafür, vielleicht nicht die Lorbeeren, sondern die Ergebnisse dieser Arbeit noch einfahren? Weil es ist ja oft so, dass man halt dann zwar das fordert, aber die Umsetzung ist man dann selber schon weg. Konntest du das noch erleben?
Also ich konnte einiges davon noch genießen. Also wie gesagt, also wir hatten vor allem, war das Thema plötzlich in aller Munde. Also wirklich viele, viel, was zum Beispiel auch Mitarbeiterinnen betraf, die Probleme gab es die ganze Zeit. Aber es gab halt nicht das Forum, diese Probleme eben anzusprechen und auch nicht die Aufmerksamkeit, die es benötigt hätte, um Dinge zu verändern. Und dadurch, dass wir eben überall darüber gesprochen haben und überall die Aufmerksamkeit auf das Thema Mutterschutz und Vereinbarkeit gelenkt haben, und dadurch gab es halt eben auch, sagen wir mal, Synergieeffekte, zum Beispiel mit den Zertifizierungen. Also so eine Zertifizierung, familienfreundliche Hochschule muss ja erneuert werden und dann kommen die Auditoren ins Haus und dann werden die Zielvereinbarungen neu gesteckt. Und wenn dann eben sowieso schon ein Thema in aller Munde ist, dann fällt es natürlich wesentlich leichter, da die Agenda ein bisschen zu erweitern, beziehungsweise halt diese Themen auch auf die Agenda zu bringen. So kam es dann zu den Stillzimmern, Stillzimmer, die halt auch wirklich gut genutzt und frequentiert werden, sowohl von Studierenden als auch von MitarbeiterInnen. Und ja, wie gesagt, also ich muss man vielleicht auseinandernehmen, ne? Lorbeeren einheimsen einerseits, nein, niemand hat uns dafür so richtig auf die Schulter geklopft und niemand hat auch gesagt, ey, cool, was ihr hier geschaffen habt. Das ist mir viel später erst bewusst geworden, was wir da alles bewegt haben. Zu der Zeit hatte ich immer das Gefühl, ich kämpfe auch hier wieder mal den Berg hoch oder gegen Windmühlen oder sonst irgendwas und es bewegt sich so gar nichts, ne? Und auf der anderen Seite, klar, ich habe tatsächlich ein bisschen für mich selbst auch mitgearbeitet. Also meine Kinder waren ja noch klein. Der Härtefall, der zum Beispiel so begünstigende Rahmenbedingungen für uns gestattet hat, Der war für Eltern von Kindern bis 12 Jahre. Das haben wir auch irgendwann, haben wir da dran gerüttelt und auch erfolgreich. Also der ist mittlerweile, gilt der für Eltern für Kinder, für Eltern von Kindern bis 14 Jahren. Aber das, also konnte ich alles noch voll in Anspruch nehmen. Und ja, ich wette, die Dinge, die manche Studierende jetzt genießen an der Charité, wie zum Beispiel, dass sie ihre Poolgruppen tauschen können, die ihnen zugewiesen werden und so, das geht auch auf unsere Initiative zurück. Das ist denen gar nicht bewusst, dass die Muddis das gewesen sind, ne? Und das finde ich schon, manchmal finde ich das schon ziemlich cool. Ja.
Und ich meine, sind das jetzt, also du hast jetzt die Sache aus der Perspektive der Studierenden mit Kind oder schwanger gerade erzählt. Gilt das nicht ähnlich dann halt auch so für Mütter in Krankenhäusern? Also, oder ist das etwas, was durchgereguliert ist und alles tutti ist? Oder ist das eigentlich auch eine Welt, die, sagen wir mal so, reformbedürftig ist oder war?
Also, schön wär's, wenn das alles so rosig wäre. Als Medizinstudierende habe ich mir oft vorgestellt, ach, nach der Approbation, da wird alles besser. Und dann bin ich plötzlich stinkreich und fahre ein großes Auto und alles ist toll und meine Kinder sind betreut und glücklich und ich sehe fantastisch aus.
Letzteres, ach komm.
Naja gut, aber das ist ja nun wirklich überhaupt nicht abhängig von der Approbation. Also tatsächlich muss ich sagen, dass manches jetzt vielleicht sogar noch ein Zacken krasser ist, weil es viel nachhaltiger ist und viel länger wirkt. Also was man so manchmal in der Struktur Krankenhaus als Mutter und Ärztin in Weiterbildung so erfährt. Also viel ist vom Wohlwollen der jeweiligen Struktur abhängig. Das ist natürlich einerseits eine Unternehmenskultur und manche Unternehmen können das sehr gut. Und andererseits ist es aber auch wieder eine Abteilungsfrage. Also noch nicht mal fürs ganze Krankenhaus kann man dafür eine allgemeingültige Antwort geben, denn in der Medizin ist es eben häufig so, dass, oder war es früher traditionell so, dass es einen Chefarzt gab, und das sage ich jetzt, das gendere ich jetzt absichtlich nicht, also ich weiß, es manchmal rutscht mir das durch mit dem Gendern, aber eigentlich möchte ich das immer verwenden, aber das war meistens, wie gesagt, ein Chefarzt, ein Mann, der die Abteilung geleitet hat. Und dann gab es auf der anderen Seite, auf der Pflegeseite, um hier auch nochmal wieder den Bogen zu schlagen, das hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen, diesen Frauenberuf Pflege, der das mal war, gab es die leitende Oberschwester und die beiden waren so Mutti und Vati, ne? Auf der einen Seite waren dann die kleinen Jungs, das waren die Ärzte, und die kleinen Mädchen waren die Schwestern und die Schwesternschülerinnen, und das war dann die große glückliche Familie sozusagen unter der Leitung des Chefarztes. Und diese doch eher antiquierte Struktur ist natürlich, also ist sollte eigentlich schon lange aufgelöst sein. Ich meine, es gibt ganz viele Männer, die in die Pflege gehen, und es gibt unglaublich viele Frauen, die Ärztinnen werden. Tatsächlich sind über 60%, teilweise 70% sogar der Absolventinnen in der Medizin oder der Absolventen in der Absolvierenden in der Medizin sind weiblich. So.
Ja.
Aber diese Struktur des allmächtigen Chefs oder der Chefin ist immer noch geblieben, und das ist in vielen Kliniken so. Also wenn du dann halt so an der Spitze jemand hast, der Familienfreundlichkeit verstanden hat, dann kann das sein, dass du dann total progressive Struktur vorfindest. Ist dem aber nicht so, kann es auch genau in die andere Richtung gehen. Ne?
Ist es nicht? Also ich habe da keine Zahlen, aber vielleicht hast du sie ja. Also weil du meintest, 60-70% der Studierenden sind weiblich.
Mhm.
Hast du so eine Verteilung, wie es dann nach oben geht? Weil du meintest Chefärzte. Ich glaube, das wird wahrscheinlich schon Chefärztinnen geben, aber wahrscheinlich ist das Männliche immer noch irgendwo das Überwiegende. Weißt du, wieso die Verteilung, wenn man bedenkt, so viele steigen ein? Also eigentlich die Mehrheit der Einsteigenden sind weiblich. Und wo bricht's da ab? Also wo bricht da der Weg nach oben ab?
Na, Also schon mal, also bei der Approbation nicht, weil die, wie gesagt, AbsolventInnen oder also die Gesamtheit der Medizinstudierenden, sagen wir mal 60-70% von denen, die das fertig machen und dann mit der Approbation aufhören, sind Frauen und oder weiblich Gelesene. Dann geht es schon bei der Promotion weiter, ne? Wobei das sich auch wieder angeglichen hat. Also bis vor 10 Jahren oder sowas waren das auch immer noch mehr Männer, die promoviert haben, aber jetzt sind das auch viele Frauen. Also ich glaube, da hält sie sich auch immer noch ungefähr die Waage oder entspricht dem Anteil der Absolvierenden so ungefähr. Und dann kommt schon, also kommt die nächste Hürde, in Anführungszeichen, die Facharztausbildung. Und danach gibt es dann so einen Knick. Also dann kommt nämlich die nächste Stufe quasi, Oberärztinnen, Oberärzte. Da ist die Verteilung schon nicht mehr gleich. Da überwiegen dann plötzlich die Männer und dann kommen eben diejenigen, die sich habilitieren, also die eine Habilitation machen. Also das ist jetzt zwar also eigentlich müsste man das nochmal teilen in den universitären Track, also promovieren, habilitieren und lehren und forschen, ne? Und auf der anderen Seite eben die Kliniker, weil es ist mit nicht notwendigen einen Doktortitel zu erwerben, um halt als Arzt zu arbeiten oder als Ärztin zu arbeiten. Und man kann auch Leitungsfunktionen übernehmen, ohne eine Promotion gemacht zu haben. Aber wenn man eben zum Beispiel in den universitären Bereich möchte, dann braucht man das natürlich, ne? Dann muss man erstmal Doktor, dann irgendwann vielleicht Privatdozent, Privatdozentin oder Professor werden, Professorin. Genau. Und da, zwischen der oder so auf Oberarzt, Oberärztin-Ebene, da gibt's schon einen Knick.
Wo ist der? Also warum?
Ja, das bin ich auf einem Panel auch mal gefragt worden. Und da hat jemand dann auch gefragt, wo sind die denn alle hin? Ja, wo sind die Ärztinnen hin, die dann zwar Fachärztinnen werden, aber eben nicht mehr, keine Leitungsfunktionen übernehmen wollen? Und das kann ich natürlich auch nicht mit Sicherheit sagen, ich habe es ja nicht alle gefragt, ja, aber so aus meinem persönlichen Umfeld und auch von mir selbst weiß ich, eigentlich ist es attraktiv, oder eigentlich finde ich es attraktiv, Oberarzt, Oberärztin zu werden, also ich natürlich Oberärztin, weil das oft bedeutet, dass man eben nur noch Hintergrunddienste übernimmt und nicht mehr so viele Nachtdienste, Bereitschaftsdienste macht, wie als Assistent, Assistentin. Aber es bedeutet natürlich auch, dass man viel Verantwortung trägt und eben oft als Erster kommt und als Letzter geht, ne? Das ist halt vielleicht das nicht so Attraktive daran. Und dann ist es auch einfach so, dass die Medizin sehr kompetitiv ist. Also man muss schon eine gewisse Leistung bringen und oft gibt es so einen gewissen Leistungseinbruch, wenn Familien gegründet werden. Und tatsächlich, und das liegt wahrscheinlich einfach an der oft traditionellen Rollenverteilung bei Paaren mit Kindern, sind es eben die Frauen, die dann die den Löwenanteil der Care-Arbeit übernehmen, was für die Männer in der Beziehung eben oder den, ja doch, sagen wir jetzt einfach mal für die Männer in der Beziehung, den Weg für die Karriere erleichtert und für die Frauen eben erschwert. Und für mich ist es ja nun so, dass ich halt ins Arbeitsleben eingetreten bin schon mit Kindern. Also ich kenne es nicht anders. Ich habe im Studium die ganze Zeit alles um die Kinder und um die Familie herum organisieren müssen. Und für mich ist das in gewisser Weise nichts Neues. Das heißt nicht, dass es nicht super anstrengend ist und auch viel, viel, viel Koordinationsaufwand, aber es ist mir halt nicht neu. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einen Vergleich habe zum Ärztin sein ohne Kinder und Ärztin sein mit Kindern, sondern für mich gibt's immer nur Ärztin mit Kindern. Und das ist für andere, glaube ich, einfach anders. Und das ist teilweise einfach ein massiver Kulturschock. Dazu kommt dann eben noch, dass wir hier in Deutschland ja im gesamten Sozialwesen da brennt ja echt die Luft. Also es gibt kaum noch Erzieher und Erzieherinnen, die Lehrer sind unzufrieden, die Lehrerinnen sind unzufrieden, die Schulen werden schlechter, sind überfüllt. Es gibt kaum noch, oder in vielen beliebten Bezirken hier in Berlin ist es unglaublich schwierig, an der Wunschgrundschule zum Beispiel einen Platz zu kriegen, bis unmöglich. Es gibt kaum Kita-Plätze, es gibt kaum Betreuungsplätze, die die frühen Stunden abdecken oder die späten Stunden, so dass man halt eben nicht mehr im Schichtdienst arbeiten könnte. Und das alles kommt auf neue Eltern dann eben je nachdem, wann sie eine Familie gründen, zu. Und tatsächlich bin ich ziemlich sicher, dass es für viele Frauen einerseits das Aufgeben der vielleicht eigenen Karriereaspirationen, aber andererseits auch ein bisschen der easy way out ist, die dann kürzer zu treten, halbtags zu arbeiten und sich eben nicht in diesen Kampf zu stürzen, diese ganzen Missstände auch noch zu überkommen, zusätzlich zur Vollzeitarbeit. Also nicht, dass das irgendjemand falsch versteht. Das ist nicht einfach zu sagen, ich gebe meinen eigenen Karriereweg und Karrieretraum auf. Ich glaube, für viele ist das tatsächlich wie sich ein Bein ausreißen, denn Medizin
ist… Man ist ja schon einen langen Weg gegangen bis dahin.
Genau. Also nicht nur einen langen Weg gegangen, das sind ja auch hochqualifizierte Ärztinnen, die dann zum Wohle der Familie kürzer treten. Also ich glaube, für die meisten ist das eine unglaublich schwere Entscheidung, das zu sagen, und gleichzeitig trotzdem eine Erleichterung, weil es so immens hart ist, den eigenen Exzellenz- und Qualitätsgedanken an die eigene Arbeit und das Dasein für die Familie, also die Care-Arbeit, zu vereinbaren. Und das kann man, wie gesagt, es gibt einen wunderbaren Hashtag, der nennt sich Verkeinbarkeit. Und ja, genau, das ist das Problem der Verkeinbarkeit. Es geht nicht zusammen, so wie man sich das vorstellt und wie man es vielleicht gewöhnt war aus der kinderlosen Zeit. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Und meiner Meinung nach kann man da dran eine ganze Menge machen. Aber
genau, das wäre jetzt mal mein Punkt gewesen oder meine Frage gewesen. Was denkst du denn, sind die Stellschrauben, die dann gedreht werden müssen von offizieller Seite, aber vielleicht auch an anderen Stellschrauben? Ich meine, das ist ein relativ großes Problem. Und wenn wir von Familie reden, da sind ja alleine da schon mal mindestens eigentlich zwei Personen beteiligt, wenn so eine Familie gegründet wird. Wo sind denn für dich so die wichtigen Stellschrauben, dass sich das mal ändert? Weil rein gesellschaftlich, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, auch mal ganz kalt irgendwie, da wird so viel von der Gesellschaft halt auch in eine Ausbildung investiert, in Berufe, die wir ja brauchen. Das kann sich doch eine Gesellschaft eigentlich nicht leisten, diese Leistungsträgerin zu verlieren. Punkt. Das kann doch keiner wollen.
Jetzt hast du wieder ganz viele Fragen nacheinander gestellt.
Aber der Kern meiner Frage ist eigentlich, was müsste sich aus deiner Sicht ändern, damit das nicht so passiert, wie du es gerade beschrieben hast?
Ja, also ich kann jetzt mal so aus meinem Bereich berichten, ja. Also ich habe mich dann nach der Approbation, musste ich mich ja entscheiden ungefähr, also wenigstens musste ich eine Idee entwickeln, in welche Richtung will ich gehen, und ich habe mich halt für die Anästhesie und Intensivmedizin entschieden. Jetzt bin ich so im zweiten Jahr meiner ärztlichen Weiterbildung, und genau, mir fallen zum Beispiel viele Sachen ein, die man in unserem Bereich schon machen könnte. Also die Weiterbildungsordnung, also wir alle machen das Studium von ungefähr 6-7 Jahren, je nachdem, wie lange oder wie man so braucht, ne? Also eigentlich sind das 10 Semester, also 5 Jahre plus das praktische Jahr, plus die Sachen, die man eben in den Ferien noch so macht, also Formulaturen, Pflegepraktikum, je nachdem. Und dann kommt die Approbation, und danach kommt dann eben sozusagen die Spezialisierung. Danach sagt man dann, okay, welches Fachgebiet lerne ich jetzt so in die Tiefe, dass ich mich dann irgendwann Facharzt nennen darf. Also da gehört dann auch nochmal eine Prüfung dazu, aber genau. Und je nachdem, welches Fachgebiet man sich da aussucht, dauert es dann nochmal zwischen 4 und 6 Jahre, bis man dann in Regelzeit die Facharzt also die Facharztreife quasi erreicht hat und die Prüfung ablegen darf. Und es gibt ganz umrissene Inhalte, die in jede, in die Facharztweiterbildung reingehören. Und ein großes Problem zum Beispiel in der ärztlichen Weiterbildung ist es, die Menschen, die in Teilzeit arbeiten wollen, halt noch entsprechend kontinuierlich weiterzubilden. Also man muss immer im Hinterkopf behalten, natürlich muss man für jede Tätigkeit oder jede Fertigkeit, die einem vermittelt wird, braucht man auch ein bisschen Übung, um zu sagen können, man, also zu, um sagen zu können, man kann das jetzt, ne? Und natürlich liegt dieser Weiterbildungsordnung auch so ein Best Practice zugrunde und vermutlich auch Forschung zum Thema, wie lange man braucht ungefähr, um eine bestimmte Sache zu können. So. Und wenn jetzt jemand, also die Ärztekammer oder die Approbationsordnung ist mittlerweile so weit, dass man eben, oder die Weiterbildungsordnung sind so weit, dass man sagt, okay, man kann natürlich das auch in Teilzeit machen. Das ist in den Kliniken noch teilweise nicht angekommen. Also diejenigen, die so angefangen haben jetzt, gerade in den Großstädten, werden vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass man ihnen nahelegt, im ersten und zweiten Jahr unbedingt Vollzeit zu arbeiten. Das ist auch keine blöde Empfehlung, weil es ist natürlich so, wenn man Vollzeit vor Ort ist, kriegt man am meisten mit, ist am nächsten dran und hat am meisten Chancen.
Okay, hier werden gerade
Chopsticks
auf eine Katze geworfen, damit sie vom Essen wegbleibt.
Ari, kannst du mal bitte die Katze vom Tisch scheuchen? Weil ich dich darum bitte. Nun komm schon. Ja, siehst du, dafür habe ich mich jetzt mit Kindern dadurch gequält, um ein Kind zu haben, was nicht aufsteht und die Katze vom Tisch. Ari, bitte kannst du mal die Katze vom Tisch scheuchen. Oh. Der isst dein Essen. Das ist widerlich. Du bist fantastisch. Super. Mein Kind hat die Katze angefaucht und die Katze hat sich wegfauchen lassen. Na gut.
Läuft.
Okay, also. Also aus meiner Sicht, ne, also ich kenne ja nun die Pflegeausbildung, wo so ganz klar umrissen ist, wer wann was lernt, wer wann was wo lernen muss, ne? Und das gibt's halt in der Medizin eigentlich nicht. Also es gibt halt irgendwie so, ja, naja gut, also musst du halt irgendwie 1800 Mal intubiert haben und dann bist du halt Anästhesist. So, nein, also es ist jetzt ganz stark vereinfacht ausgedrückt, aber es ist halt irgendwie so, du sollst so ungefähr innerhalb von 5 Jahren sollst du 1800 Narkoseverfahren durchgeführt haben. Also musst du, das ist so ungefähr so die Vorgabe, meistens sind es mehr. Also ich habe diese 1800, da komme ich jetzt schon langsam ran, aber und das nach 2 Jahren. Aber genau, also es gibt noch andere Sachen, die da drin sind an Tätigkeiten und letzten Endes braucht man schon eine Weile, um das halt alles zu absolvieren. Aber man könnte jetzt auch ganz genau, und also das ist auch ein bisschen schwierig, da zu sagen, irgendwie so, wer lernt wann was, weil wir haben ja auch noch die Patientenversorgung und wir sind natürlich auch approbierte Ärzte, die sich halt um die realen Patienten kümmern müssen. Das kann man nicht so hundertprozentig vorplanen. Ja, wer wann, also welche Tätigkeiten kommen jetzt wann. Aber man könnte zum Beispiel einen groben Plan entwerfen und den klarer verankern. Also es gibt Kliniken, die haben ganz klare Ausbildungsstrukturen und da ist auch Teilzeit gut möglich und keiner rennt den Aufgaben hinterher und muss dann halt hinterher sagen, so, oh, weil ich jetzt 50% gearbeitet habe, kann ich immer noch nicht intubieren und bin jetzt seit 2 Jahren Anästhesist oder so, ne? Also das wäre zum Beispiel möglich. Und dann haben wir, glaube ich, 4, 5 verschiedene Dienstzeitenmodelle für Anästhesisten, Anästhesistinnen, die im OP-Bereich arbeiten. Die Intensivstation ist jetzt mal vollkommen ausgenommen. Und wir haben zum Beispiel einen F2-Frühdienst, der geht dann eine halbe Stunde länger als der andere, aber er beginnt nicht eine halbe Stunde später. Also der F2-Frühdienst muss genauso um 7.30 Uhr bei der Dienstbesprechung sitzen. Aber man könnte doch jetzt zum Beispiel einen Dienst schaffen für die Menschen, die Erziehungsaufgaben haben mit schulpflichtigen Kindern. In der Regel sitzen die um 8 in der Schule, die Kinder. Wenn Mutti und Vati um 7.30 Uhr aber schon in der Klinik sein müssen, dann wird's schwierig, ja. Aber man könnte jetzt zum Beispiel sagen, Mensch, ich bin jetzt eine Klinik, ich stelle ganz viele Eltern ein, weil da gibt es jetzt so viele Eltern, die haben vielleicht auch schon Erfahrungen und das sind total tolle Arbeitnehmer und die haben ein Sicherheitsbedürfnis, die wollen also vielleicht die nächsten 10 Jahre hier arbeiten, was ja eigentlich auch eine gute Sache ist. Und deshalb führe ich jetzt eine Schicht ein, die diesen Eltern Rechnung trägt, die ihre Kinder in die Schule bringen wollen. Das würde so viel mehr Zufriedenheit schaffen, ja. Und das ist eine halbe Stunde, wovon wir sprechen, die sonst eben als zusätzliche halbe Stunde eigentlich für jeden Wochen eine Überstunde schafft, für den F2-Dienst oder eine halbe Überstunde, die könnte einfach, wenn man diesen Dienst eine halbe Stunde nach hinten verschieben würde. Wäre so viel getan, ja. Genauso die Weiterbildungsordnung an sich, die muss immer in so 6-Monats-Abschnitten absolviert werden. Also teilweise ist es so, dass wenn man zum Beispiel dann nur 5 Monate irgendwo arbeitet, kann man die tollsten Sachen machen, was weiß ich, die Gehirntransplantation umsetzen beim ersten Mal, ja. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber das wird einem dann nicht angerechnet in der Zeit, wenn man nur 5 Monate absolviert hat. Also jetzt nehmen wir mal an, junge Mutter kommt nach dem Mutterschutz wieder und wird wieder schwanger innerhalb der ersten Monate und geht dann nach 4,5 Monaten ins Berufsverbot, also ins Beschäftigungsverbot, darf nicht mehr arbeiten, weil sie aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel, was weiß ich, einer Infektionsgefährdung ausgesetzt ist oder so. Das sieht das Mutterschutzgesetz vor, dass das halt, es ist eine Möglichkeit, mit einer schwangeren Ärztin umzugehen, auch nicht die eleganteste, aber nehmen wir mal an, nach 4,5 Monaten fällt sie dann raus, hat ganz, ganz tolle Sachen gemacht in den 4,5 Monaten, dann werden ihr die unter Umständen nicht angerechnet auf ihre ärztliche Weiterbildung, weil sie eben keine 6 Monate da war. Ne, das sind auch alles so Sachen, die sind wirklich nicht mütterfreundlich, weil es oft auch eben sich der, also nicht ich will jetzt nicht sagen, dass es diskriminiert, aber benachteiligt von den Auswirkungen solcher Regelungen sind halt oft Menschen, die so ein bisschen Fremdbestimmung unterlegen, wie zum Beispiel eben Mütter.
Gibt's. Also weil du das gerade sagst, ich habe da gerade so eine Sache im Hinterkopf. Ich bewege mich ja beruflich im Bereich der digitalen Gesundheit, was unterschiedliche Dinge betrifft. Ich muss da gerade an die Telemedizin denken und ich habe da mal eine Unterhaltung geführt mit, ich weiß gar nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber der Kern war, dass dieser telemedizinische Service total hinterher war nach eigentlich so ähnlichen Zielgruppen, wie wir hier gerade besprechen, weil die sonst nirgendwo eingesetzt werden konnten, aber diese Fähigkeiten hatten und jetzt mit einem telemedizinischen Service die Möglichkeit hatten, so hey, ich kann halt auch von zu Hause. Das ist natürlich nicht das gleiche wie intubieren und bestimmte Sachen gehen dann halt nicht, aber ich falle zumindest nicht komplett aus meinem Beruf raus. Ja, ich habe hier diese Zeiten, die ich vielleicht nicht so arbeiten kann wie vorher, aber ich kann zumindest in meinem Feld aktiv bleiben, flexibel vielleicht meine Stunden gestalten, bis ich dann vielleicht wieder so einsteigen kann, wie es halt ein Klinikbetrieb ist, benötigt. Siehst du da vielleicht auch noch Möglichkeiten drin, dass man halt zumindest mehr Flexibilität reinbringen kann?
Also ist cool, dass du das nachfragst, weil wir haben jetzt vor allem in diesem Team, weil wir einen sehr großen Bereich haben, der elektive Operationen ausführt. Und wir haben, Elektiven stehen jetzt den akuten und den Notoperationen gegenüber. Elektiv ist immer das, was nicht unbedingt sein muss, aber und damit ist nicht Patientensicht gemeint, sondern jetzt gemessen an der Lebensnotwendigkeit, ne? Wir haben einen großen Bereich, der elektive Operationen ausführt. Das ist bei uns hauptsächlich die Endoprothetik und diese Menschen müssen prämediziert werden. Das heißt, das Kerngeschäft des Anästhesisten besteht eigentlich darin, die OP-Fähigkeit von Patienten zu bewerten und dann entsprechend der des Gesundheitszustandes die Narkosen zu planen und eben mit Sicherheitsmaßnahmen zum Beispiel auszustatten, also zum Beispiel zusätzliche Überwachung oder hinterher Überwachung auf Intensivstationen oder Untersuchungen, die benötigt werden, um festzustellen, ob jemand OP-fähig ist oder so. Das ist macht der Anästhesist, die Anästhesistin. In einem Prämedikationsgespräch oder einer Prämedikationsuntersuchung. Früher war das sicherlich noch mehr hands-on, also dass man halt viel mehr untersucht hat. Das macht man schon heute auch noch. Also es werden natürlich noch Sachen untersucht und erhoben, aber dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel EKG, Labor und auch ganz viele andere Untersuchungen anfordern können, um eine körperliche Fitness zu bestimmen oder halt auch so Fortschritt in einer bestimmten Erkrankung oder so zu bewerten, kommt es teils auch ohne aus, ja. Das, also ich will jetzt um Gottes Willen hier nicht behaupten, dass der Anästhesist nicht mehr körperlich untersucht. Tun wir schon, aber nicht zwingend in diesem Prämedikationsgespräch. Und wir haben ganz oft darüber gesprochen, dass halt der Arbeitsaufwand so hoch ist, weil man natürlich immer wieder, also bestimmte Sachen sind medizinisch oder sind legal verpflichtend, die man eben machen muss. Also man muss zum Beispiel die Risiken besprechen und dokumentieren und so. Und ein Knackpunkt ist immer noch, wie kriegen wir dieses Prämedikationsgespräch so organisiert, dass wir viel davon machen können. Und eigentlich, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir andere Wege haben, um die Befunde zu erheben, die wir brauchen, also zum Beispiel eben Untersuchungen, Voruntersuchungen, bla, ne, dann könnte man eventuell dieses Prämedikationsgespräch zum Beispiel auch online führen, ja. Es ist komplizierter als das, weil zum Beispiel die Risiken, die der Anästhesist aufklärt, die muss er oder sie dann handschriftlich dokumentieren. Also so, dass eben klar ist, dass die Risiken individuell besprochen wurden unter Einbeziehung der Befunde, die der Patient eben jetzt mitbringt, ne? Und das ist nicht ganz einfach, wenn man das zum Beispiel jetzt über Telemedizin machen würde oder so. Das ist wirklich, das ist ein Problem. Also da gibt's tatsächlich auch noch keinen Gewinneransatz, den man jetzt einfach kopieren könnte. Aber ich denke auch immer, dass das ist eigentlich fast in jeder Fachrichtung, also das ist jetzt das, was ich gut kenne und was eben zu meinem Kerngeschäft gehört, aber dass es eigentlich in jeder Fachrichtung diese Aufgaben gibt, die einerseits mit Patientenbetreuung zu tun haben mittlerweile in unserer Zeit aber tatsächlich auch ohne einen direkten Patientenkontakt erledigt werden könnten. Bin ich nicht die Einzige, die das denkt, aber das medikolegal so umzusetzen, dass es dann halt immer noch zum Beispiel vor Gericht standhält, ist gar nicht so einfach. Deshalb sind da auch alle sehr zurückhaltend. Aber ja.
Wir denken ja noch ein bisschen, was halt möglich sein sollte oder beziehungsweise was man verbessern könnte.
Ja. Wir hatten das im Mutterschutz mal auch diskutiert, weil da die Charité damals gesagt hatte, in irgendeiner Infobroschüre für schwangere Mütter, dass schwangere Studentinnen im praktischen Jahr zum Beispiel nicht in der Radiologie eingesetzt werden sollen wegen der Röntgenstrahlung. Hm. Und wir haben das diskutiert lange und haben dann aber auch das als Beispiel genommen und haben gesagt, okay, also es gibt eine MTA oder einen MTA, also einen technischen Assistenten, Assistentin, die halt das Röntgen quasi ausführen. Das macht der Arzt nicht selbst. Der Radiologe, der dann letztendlich den Befund schreibt, der ist gar nicht im Strahlenbereich, sondern der sitzt halt in seinem Kämmerchen hinter Blei macht vielleicht noch mit an den Einstellungen, aber letztendlich machen das auch die MTAs. Was die radiologische Kerntätigkeit ist, ist eigentlich eher den Befund erstellen dazu. Und wieso sollte das eine Schwangere nicht machen? Nein. Das ist wirklich, also ist tatsächlich eine ernst gemeinte Frage gewesen. Warum soll die schwangere Radiologin nicht da sitzen und den Befund schreiben? Weil die kann immer noch gucken und die hat immer noch gelernt, was sie gelernt hat. Und vielleicht ist sie auch eine totale Koryphäe auf einem bestimmten Gebiet. Und das wäre doch jetzt total beknackt, diese Frau ins Beschäftigungsverbot zu schicken, weil es Radiologie ist. Und Das ist ganz interessant, weil wir hatten halt das in einer kleineren Runde vordiskutiert und uns auch dieses Beispiel ausgesucht und auch gesagt hat, nee, da müssen wir dringend drüber reden, weil so geht es nicht. Man kann doch nicht die Schwangeren von vornherein ausschließen von bestimmten Bereichen. Mit so einem fadenscheinigen und auch wirklich nicht durchdachten Argument. Und es stellte sich tatsächlich heraus, dass die Radiologie irgendwie jedem so als erstes in den Kopf kam, wenn es um den Mutterschutz ging. Nee, also die Schwangeren, also die können natürlich nicht in die Radiologie, ne? Aber keiner konnte das dann entkräften. Und letztendlich ist das dann rausgefallen aus dieser Broschüre.
Also ist jetzt möglich?
Ja, das Imperium schlägt zurück, weißt du? Also, ach, keine Ahnung. Also das, dieses mit den Schwangeren und der Medizin, das ist tatsächlich ein Drama in mehreren Akten. Also es gab dieses eigentlich wirklich wohlmeinende Mutterschutzgesetz und das hat auch viel bewegt, aber für die schwangeren Ärztinnen hat es eigentlich nichts besser gemacht, weil mit diesem Gesetz wurde so ein Begriff der der unzumutbaren Gefährdung eingeführt. Das ist ein Begriff, der aus der Gleichstellung kommt, aus den skandinavischen Ländern, der hier einfach überhaupt noch nicht praktiziert wurde. Und da muss man nämlich tatsächlich eine Gefährdungsbewertung individuell vornehmen. Also für jeden Arbeitsplatz eben sagen, okay, diese Tätigkeit, also diese Radiologin, natürlich kann die weiterarbeiten, weil die geht ja gar nicht in den Strahlenbereich. Kein Beschäftigungsverbot, ja. Aber das wird halt nicht gemacht und das ist ganz schwierig. Und dann gab es halt irgendwie, ich glaube 2018 ist es novelliert worden und dann sollte es eigentlich bis 2020 eine Evaluation geben. Und dann hat der Ärztinnenbund damals, glaube ich, Ende 2020 oder 2021 selbst halt so eine Evaluation gemacht beziehungsweise befragt. Und dabei hat sich herausgestellt, dass seit das neue Mutterschutzgesetz eben in Kraft getreten ist, dass Karrieren von Ärztinnen wirklich massiv behindert werden. Und zwar einfach, weil sich eben auf diese unzumutbare Gefährdung berufen wird. Keiner so genau weiß, wie er denn jetzt damit umgehen soll. Und dann die Frauen halt tatsächlich eher ins Beschäftigungsverbot geschickt werden also unter fadenscheinigen Vorwänden.
Irgendwie zu gucken, wie kriegen wir es hin, ist eher so, nee, dann lieber Nummer sicher, geht nach Hause, tschüss.
Ja, genau, genau. Und das hält leider bis jetzt noch an, dieser Effekt. Das sollte da irgendwie dann auch noch Veränderungen geben. Ist mir jetzt nicht bekannt, dass das umgesetzt worden wäre. Dabei hat der Gesetzgeber unglaublich viel Aufwand betrieben, um da so Best Practice auch so einfließen zu lassen und sich beraten zu lassen durch die verschiedenen Branchen, weil das sich natürlich nicht nur auf Ärztinnen ausgewirkt hat, dieses Gesetz, sondern auch auf Landwirtinnen und Studierende, also Frauen oder Studierende mit Uterus, aller Professionen, also wirklich aller Studiengänge, ne? Und da gibt es die unterschiedlichsten Probleme, die da irgendwie aufgetreten sind. Also die Veterinärinnen haben andere Probleme als die Landwirtinnen. Die Landwirtinnen haben wieder andere Probleme als die Humanmedizinerinnen, die Chemikerinnen nochmal was ganz anderes, also oder die Musik. Also was da, das ist mir alles gar nicht bewusst gewesen, wo Schwangere überall gefährdet sind. Also offensichtlich ist es ein Problem, wenn eine Schwangere irgendwie in einem Orchester sitzt, weil das viel zu laut ist. Also keine Ahnung.
Klingt so ein bisschen wie Good Intention Gone Wrong.
Also so. Ja, weißt du, so viele Regelungen, die dann irgendwie bedacht werden müssen und letztendlich wahrscheinlich genau das, ja. Also ich kenne ein paar Leute selbst, die an diesem Gesetz mitgeschrieben haben und die an der Konzeption auch dieses Gesetzes beteiligt waren. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass es da keinerlei böse Intentionen gab oder auch niedere oder so.
Nee,
also
man weiß es ja teilweise halt auch nicht. Ich habe irgendwann mal von jemandem einen Vorschlag gehört, der meinte, eigentlich müsste man das grundsätzlich in so Gesetzgebungsprozesse einführen, dass man sowas wie eine Bewährungsphase für Gesetze hat, die man halt, also man verabschiedet sie, man guckt dann halt nach einem Zeitraum X nochmal rauf und schaut so, passt das noch so, müssen wir jetzt nachbessern? Also dass halt das Nacharbeiten an einem Gesetz eingebaut ist in dem Prozess, das nochmal neu bewerten und nachjustieren, um dann halt diese Dinge rauszukriegen. Weil so ist es ja jetzt erstmal meines Wissens jedes Gesetz, es wird verabschiedet und es ist dann so lange da, bis nicht jemand wieder ein neues Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringt durch all diese Instanzen, die es dann gehen muss. Das ist ja auch kein geradliniger Weg, sondern der in unserem föderalen System durchaus, je nachdem, was es für ein Gesetz ist, langwierig ist. Und wenn ich das so höre jetzt, was da jetzt als Beispiel ist, und das wird ja alle möglichen anderen Bereiche auch betreffen, wäre das, glaube ich, eine sinnvolle Sache, Gesetze mal mit so einem gewissen Überprüfungsmechanismus und Nachjustieren schon mal auszustatten.
Ja, ey, ich wüsste auch schon, bei welchem Gesetz wir anfangen. Also wir können gerne bei der, weiß ich nicht, Rundfunk- und Gebührenordnung, GEZ, könnten wir auf jeden Fall jetzt mal evaluieren. Das ist jetzt mal dran, finde ich.
Ja. Ich will dich jetzt gerade nochmal.
Ich würde gerne noch was erzählen zu diesem ganzen Gesetzesprozess. Also ich habe dann über die BVMD eine Zeit lang als studentisches Mitglied im konstitutionellen Mutterschutzausschuss, also es gab einen Unterausschuss, da war ich Mitglied, verbracht und bei uns ging es halt auch um stoffliche Gefährdungen und so. Und dann wurde eine Zeit lang diskutiert, ob man den Mutterschutz, also gerade so Teratogenität, also halt dieses Keimzell- und fruchtschädigende Wirkung von manchen Stoffen, ob man das nicht nur auf Mütter ausweiten müsste, sondern ob man nicht eigentlich auch die Männer schützen müsste, weil die haben ja auch Erbgut, nicht wahr? Also ich meine, wer im Bio aufgepasst hat, weiß halt irgendwie, so eine Frucht entsteht aus einem Samen und einer Eizelle und ne, Männer tragen Samen, Frauen tragen die Eizellen. Die Eizellen sind stark reguliert und müssen geschützt werden, aber die Samen überhaupt nicht. Ne? Und ich mache einen Podcast mit Ingo. Ja, genau. Und wir nehmen auf gerade. Aber klar, du bist jetzt auch dabei. So, auf jeden Fall wurde, das war ganz lustig, weil, also es gab wirklich ganz tolle Mitglieder da in diesem Unterausschuss, die halt auch wirklich echt interessante Ideen hatten, unter anderem eben auch, dass man jetzt dann halt anfangen müsste, die Männer davor zu schützen, weil gerade zum Beispiel jetzt das Beispiel mit dem Formalin, was ich vorhin gesagt habe, wenn das teratogen ist, dann ist das nicht nur fruchtschädigend, sondern dann ist das auch vermutlich auch keimzellschädigend. Also das könnte natürlich auch die Eizellen der Frauen und auch die Eizellen der Männer, die in dem Bereich arbeiten und vielleicht sich auch irgendwann reproduzieren wollen, schädigen. Und das ging dann den meisten eindeutig zu weit, ne? Dass halt irgendwie jetzt die männliche Reproduktionsfähigkeit auch so wie im Mutterschutzgesetz bewertet werden soll.
Bei uns Männern kann nie was verkehrt sein. Nee. Das ist auch immer die Schuld der Frauen, wenn was nicht mehr klappt.
Genau.
Ist doch wohl klar.
Naja, klar, genau, das genau. Das,
gut, dass wir das nochmal festgehalten haben.
Ich habe jetzt einen kruden Witz im Hinterkopf, aber den klemmen wir uns jetzt. Aber also was ich zum Beispiel auch neulich gehört habe, was ich echt lustig fand, war, also ich meine, ich bin stolze Spiralenträgerin und die wurde mir von meiner Gynäkologin ohne Betäubung eingebaut. Ich kann also jetzt hier mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass also mit einer Kornzange in die Portio gekniffen bekommen, irgendwie ist der heftigste Schmerz, den man sich vorstellen kann.
Kornzange?
Ja, Kornzange. Das ist, okay, also diejenigen, die schon mal im OP waren, wissen, was das ist, aber also eine Kornzange ist echt übel. Und das tut so weh, dass du den Namen deiner Mutter vielleicht nicht mehr weißt, wenn man dich in dem Moment fragt. Ist aber wird weitgehend praktiziert, weil viele Menschen der Meinung sind, dass es in der Portio, also im Muttermund, nicht so viele Nervenenden gibt. Und deshalb kann man das machen, weil es tut den Frauen ja nicht so weh, ne? Und aber es gibt jetzt wohl so eine Art männliches IUD und der Einbau dieses männlichen IUDs ist halt von vornherein bei der Zulassung mit Analgesie vorgesehen. Also die Männer sollen betäubt werden, wenn man ihnen dieses IUD einsetzt, weil das tut ja weh.
Ja,
und genau. Aber es ist schon irgendwie. Ich habe mich tatsächlich auch noch nicht so wirklich damit auseinandergesetzt, wo das eingesetzt werden soll. Ich meine, es gibt da auch nicht so viele Möglichkeiten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wehtut, aber grundsätzlich erstmal fragwürdig ist ja zu unterstellen, dass halt, wie gesagt, der Muttermund nicht so viele Nervenenden hat. Also wer sich damit schon mal beschäftigt hat, weiß, dass der durchaus orgasmusfördernd wirkt und dementsprechend natürlich Nervenenden besitzt. Und
der Korkzange ist Orgasmus? Nee, Entschuldigung.
Nee. Du galoppierst in die falsche Richtung. Nein, der Muttermund, der ist innerviert und nicht genauso wie zum Beispiel eine Fingerspitze oder Nasenspitze oder sowas, ja. Aber da gibt's trotzdem Nervenenden und natürlich kann man da Schmerz empfinden, ja. Das tut sau weh, wenn da irgendwie so ein Empfängnisverhütungsgerät eingeführt wird. Das ist ouch. Aber Frauen dürfen da nicht Aua sagen, weil das gehört so und Empfängnisverhütung ist gefälligst Frauensache und bei Männern.
Ja, über die männliche Verhütung, was es da halt so an Forschung auch an der Pille gab, die wurde, glaube ich, also die war schon auf einem relativ guten Wege, so wie ich das jetzt irgendwie noch erinnere, gelesen zu haben. Bis dann halt so bei den ersten Versuchen als Nebenwirkung Kopfschmerzen bei Männern festgestellt wurde und daraufhin irgendwie das Projekt abgebrochen wurde, weil das geht ja natürlich nicht irgendwie. Nee. Also Kopfschmerzen kann man keinem Mann zumuten. Deswegen gibt es wahrscheinlich die Pille für den Mann immer noch nicht und wird sie nie geben, weil so Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, it's dead.
Ja, also wenn man sich
da mal so die Nebenwirkung einer Antibabypille für die Frau durchliest, dann wird einem ganz schön anders.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist richtig, richtig oberübel, was es da für Nebenwirkungen gibt. Unter anderem zum Beispiel steigt ja das Thromboserisiko und eine Zeit lang gab es ja halt irgendwie Pillen in so einer Zusammensetzung, die dann halt auch wirklich so thromboembolische Ereignisse gefördert haben. Also junge Frauen, die dann halt an einer Lungenembolie verstorben sind, weil halt eben sich die Zusammensetzung ihres Blutes dahingehend verändert hat, dass sie halt eben leichter solche Thromben bilden konnten. Und also das hat Frauen umgebracht, ne? Ganz abgesehen davon, dass viele Frauen halt einfach sich einfach auch nicht wohlfühlen mental, wenn sie die Pille einnehmen, also wenn sie überhaupt Hormonprodukte einnehmen und das wird ja weitgehend ignoriert. So, also ich meine, und letzten Endes ist es ja dann auch oft so, dass wenn Frauen ungewollt schwanger werden, ne, oder ungeplant, dann tragen sie eben das Ergebnis gegebenenfalls 10 Monate mit sich rum und ziehen es dann groß, bis es 18 Jahre alt ist und verabschieden es ins Leben und sind halt einfach ihr Leben lang Mütter, wohingegen Männer sich dann nicht, es soll nicht heißen, dass das immer so passiert, aber dass gerade Männer auch manchmal vielleicht gar nicht wissen, dass sie ungewollt erzeugt haben und ja, es ist leichter halt sich zu entziehen, wenn man das denn möchte, wobei das natürlich nicht unterstellt werden soll, aber Frauen haben natürlich dann schon ein großes Interesse daran, eben eine ungewollte Schwangerschaft halt von vornherein zu verhüten und nehmen das vielleicht auch eher in Kauf, dass der Preis dafür, ja, Kopfschmerzen oder Ödeme oder eben thromboembolische Ereignisse sind, einfach um das Leben so zu gestalten, wie sie sich das eben vorstellen, ne?
Ja. Sind wir ein bisschen auf einen Nebenzweig abgebogen, der natürlich wichtig ist, aber nicht mehr ganz direkt mit der Medizin an sich. Ich überlege gerade, jetzt waren wir ja sehr stark auf dem Bereich Schwangerschaft und mit Kindern in der Medizin und sind auch schon relativ weit. Ich habe so das Gefühl, man kann da wahrscheinlich nochmal ein paar Podcasts draus machen. Ich weiß nicht, wie schaut's? Wollen wir hier einen Strich ziehen mal?
Also ich habe jetzt gerade die Nachricht bekommen, dass meine Jüngste gleich wieder nach Hause kommt. Die Kinder sind so nach und nach eingetrudelt hier. Jetzt kommt die Jüngste gleich und erfahrungsgemäß ist mit so einem kleinen Kind immer nicht zu spaßen, wenn Mama gerade beschäftigt ist. Wir können, solange bis sie kommt, Können wir noch weitermachen, aber das ist jetzt gleich, also ein paar Minuten.
Ne, ich finde eigentlich grundsätzlich, ich würde jetzt ungern nochmal so einen ganz neuen Themenbereich anschneiden. Also wir könnten ja mal so grundsätzlich nochmal über Frauen in der Medizin, jetzt mal abgesehen von der Sondersituation einer Schwangerschaft in der Arbeitstätigkeit oder dann halt irgendwie Mutter sein, vielleicht überhaupt auch die als Frau im medizinischen Betrieb. Das wäre jetzt aber für mich nochmal so ein Themenbereich, der, glaube ich, nochmal jetzt nicht so schnell noch hinten ran eingeschoben, sondern den könnte man ja, man kann ja auch immer nochmal zweiten Teil machen, revisitieren.
Ja, ich fände es auch super, wenn da vielleicht noch andere Frauen dabei wären aus anderen, in anderen Lebenssituationen, weil es halt einfach vielleicht auch interessant ist, ob es da so eine Schnittmenge gibt, weil, also ich meine, ich kann natürlich von mir erzählen und von meinen Eindrücken und manchmal werde ich dabei sicher verallgemeinert, aber trotzdem wäre es ja interessant, wo sich die Erfahrungen schneiden, wenn wir über Frauen in der Medizin sprechen. Also,
ja.
Ne, also ich, vielleicht könnte man auch über Women of Color in der Medizin sprechen. Das haben wir jetzt halt komplett ausgeklammert. Aber
ich glaube, deswegen finde ich, sollten wir nochmal eine weitere Folge machen, weil das jetzt ist ja nochmal ein ganz Teil. Den Teil haben wir ausgelassen, stimmt. Weil du bist nicht nur Frau, du bist nicht nur Mutter, sondern du bist Woman of Color in der Medizin. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Dimension, die wir hier einfach nicht unterbringen können, finde ich, noch so hinten dran. Das, finde ich, ist nochmal, wird der Sache nicht gerecht.
Ja, das finde ich auch, weil das einfach auch so ein riesen Themenkomplex ist, der natürlich intersektional ist. Also der, also Frau sein, Mutter sein, Person of Color sein, in Deutschland, in einem Land, was eigentlich schon von jeher irgendwie so ein bisschen identitäre Probleme hat.
Das ist aber lieb ausgedrückt.
Ja, ne, ist total nett. Naja, wir haben ja vorhin auch schon mal also offline quasi darüber gesprochen, dass dieses angriffslustig sein, beziehungsweise als angriffslustig wahrgenommen werden, das ist eigentlich überhaupt nicht meine Intention. Ich bin tatsächlich, glaube ich, auch jemand, der gerne mit seinem Umfeld im Einklang ist, aber nicht unter der Prämisse, mich halt zu verstellen und zu verbiegen. Und deshalb finde ich auch, dass dieses Thema einfach einen anderen Raum braucht und mehr Raum braucht. Und deshalb, weißt du, das ist eine der Gründe, warum ich so gerne mit dir spreche, weil es halt einfach, also glaube ich, warum wir auch schon so lange Freunde sind. Ich finde, das steht einfach nicht im Vordergrund. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was, das so gehört das eigentlich. Es darf nicht im Vordergrund stehen. Das ist halt einfach, es ist nicht mein unique Identifier, dass ich zufällig eben auch noch Person of Color bin, sondern es gibt halt einfach so viel mehr, was man erzählen kann und so viel mehr, was man gemeinsam betrachten kann, und das ist eben nur einerseits eins von vielen, aber wenn man drüber spricht, dann direkt.
Und dann richtig im richtigen Rahmen. Ich finde, das wäre jetzt nochmal ein schöner, oder nicht wäre, sondern das ist ein schöner Rausschmeißer, um hier sozusagen den Cliffhanger zum nächsten Mal zu haben. Und da klingelt an der Tür. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Ingo.
Ciao.